Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Von dem her, Herr Frank, freue ich mich wahnsinnig auf das Gespräch, das wir jetzt führen werden. Zum Thema Nordkorea, ich bin wahnsinnig gespannt, was Sie da alles erzählen werden. Sie haben ja schon ganz viel Erfahrungen gesammelt. Sie waren auch schon zu Besuch in Nordkorea des Öfteren und können da auch aus eigener Perspektive berichten, wie es in dem Land ist. Von dem her, ich will dem gar nicht zu viel vorweggreifen, weil ich es am liebsten so mache, dass sich die Leute selbst kurz vorstellen. Dementsprechend würde ich das Wort einmal gerne kurz an Sie übergeben. Wer sind Sie, Herr Frank? Was machen Sie und welche Erfahrungen bringen Sie mit zu diesem Thema?
Ja, zunächst mal danke auch, dass ich hier sein darf. Das Format gefällt mir sehr gut. Dass man ein bisschen Zeit hat, finde ich gut. Mehr als nur 30 Sekunden, um irgendwelche weltumgreifenden Themen zu besprechen. Das ist per se schon mal nicht schlecht. Dann der Ansatz, dass man die Dinge einfach mal in Frage stellt und hinterfragt, ohne sie gleich irgendwo entweder in Grund und Boden verdammen zu müssen oder himmelhoch zu heben, das finde ich auch wichtig. Also dieses Fragende, aber gleichzeitig Offene, das ist eine sehr gute Geschichte. Wie gesagt, darum freue ich mich heute auch hier zu sein und freue mich auch sehr auf das Gespräch. Ja, zu meiner Person, ich meine, ich will das jetzt nicht allzu kompliziert machen, aber da es ja um Nordkorea geht, eigentlich, wenn es um irgendein Thema geht, glaube ich, ist es tatsächlich fast schon ein Imperativ, dass man sich mal zunächst schlau macht, wieso bildet der sich jetzt ein dazu, mir irgendwas erzählen zu wollen. Und heute geht es um Nordkorea, also warum bin ich der Meinung, ich kann jetzt dazu irgendwas sagen? Also erstens mal habe ich eine Biografie, die was mit staatssozialistischen Systemen zu tun hat. Ich bin in Leipzig geboren. 1969, auch schon eine ganze Weile her, habe dann dort eine Weile gelebt. Mein Vater war Atomphysiker und ist als solcher dann, wie man eben als Wissenschaftler dann so manchmal ins Ausland geht, dann an das Atomforschungszentrum des Ostblocks nach Dubna gegangen, in der Nähe von Moskau. Das war 1974 und da sind wir, meine Mutter und ich, dann als Familie mit, wie das bei Wissenschaftlern so üblich ist. Falls, bevor einer was Falsches denkt, möchte ich auch kurz noch anmerken, nein, mein Vater hat nicht an Atomwaffen geforscht, weder heimlich noch unheimlich, sondern der hat, die haben was gemacht, die haben Gammastrahlung verwendet, um ultradünne Oberflächen zu untersuchen. Das braucht man für die Leiterplattenproduktion, was die gemacht haben. Die haben eine Gammastrahlung auf eine Oberfläche auftreffen lassen, haben dann gemessen, was zurückkommt und konnten anhand dessen feststellen, wie rein oder verunreinigt die Oberfläche ist. Und im Idealfall sollte das eben Silizium sein, aber da sind dann immer noch ein paar andere Elemente mit drin. Und das ist das, was mein Vater gemacht hat. Nur, ja, um das klarzustellen.
Interessant, einfach, ja.
Trotzdem spannend, weil da bin ich das erste Mal tatsächlich auch schon über Nordkoreaner gestolpert. Nicht direkt, aber über so Abendessen-Geschichten meines Vaters. Der hatte da diese lustige Story. Normalerweise lebten die ausländischen Wissenschaftler dort quasi quer gemischt, also mit Russen irgendwo zusammen in Häusern, wo dann so die einzelnen Mietwohnungen waren. Also in unserem Haus, glaube ich, hatten wir neben Russen auch Ungarn und Polen noch zu wohnen. Und das war in Dubna natürlich sowieso, das war also eine Stadt, wo dieses Forschungszentrum eben war. Und irgendwo lebten da wohl angeblich auch Nordkoreaner. Und das Lustige bei denen war, dass sich über die Nachbarn immer beschwert haben, weil aus deren Wohnung kam immer so ein strenger Geruch. Und ja, heute weiß ich, was das ist. Das war Kimchi. Koreaner neigen dazu, das Leben nicht lebenswert zu finden, wenn sie keinen Kimchi haben. Also das ist so ein vergorener Chinakohl. Inzwischen kennt den ja eh bei uns, glaube ich, auch schon fast jeder. Wobei viele nicht mehr wissen, dass der aus Korea kommt. Also ich habe hier in Wien so ein Restaurant in der Nähe, mit denen habe ich mal ein ernstes Wort gesprochen, weil sie mir versucht haben, das als japanischen Salat zu verkaufen. Und das ist ja das Schlimmste, was man einem Koreaner antun kann, wenn man sozusagen sein Nationalgericht auch noch als japanisch verkauft. Die Japaner waren ja mal Kolonialmacht in Korea und das ist so ziemlich das Allerschlimmste. Also egal, Kimchi haben die jedenfalls selbst gemacht und das ist ein Fermentierungsprozess. Ne? Also mit Milchsäuregärung, da entstehen dann Gase und das riecht halt schon ziemlich heftig. Knoblauch und was da sonst noch so passiert.
Meine Freundin macht Kimchi ab und zu selber, deshalb weiß ich, wie die Gerüche dann in der Küche und dann auch in der Speise sind und vor allem, wenn die Gläser nicht ganz dicht sind, weil da entsteht da so ein Druck, wenn dieses Kimchi anfängt zu gären und es dann ausläuft. Das ist schon echt intensiv.
Jetzt, Jetzt beneide ich sie ein bisschen. Meine Frau mag das nämlich überhaupt nicht. Und ich habe einmal den Fehler gemacht, Kimchi mit nach Hause zu bringen, in den Kühlschrank zu stellen. Und seitdem gibt es in unserem Haus Kimchi-Verbot. Wobei die Koreaner, also im Süden muss man sagen, die sich halt leisten können, die haben dann meistens einen extra Kimchi-Kühlschrank auch, weil die anderen Speisen nehmen sonst schnell auch den Geruch an.
Oh, wow.
Naja, jedenfalls, die Nordkoreaner waren es ja damals in den 70ern in der Sowjetunion. Die Nordkoreaner machten also Kimchi, die Nachbarn beschwerten sich und daraufhin hatten die Russen dann die geniale Idee, die alle in einem Haus zusammenzufassen. Heute, wie gesagt, mit dem Wissen, das ich habe, ist mir klar, dass die Botschaft in Moskau, die nordkoreanische, erstmal ein paar Flaschen Soju aufgemacht hat, um das zu feiern, weil es damit natürlich viel leichter war, die Leute zu überwachen und auch die gegenseitige Überwachung irgendwo besser zu organisieren. Aber ja, von daher weiß ich eben auch aus erster Hand, dass zum Beispiel in Mitte der 70er Jahre Nordkorea schon in der Sowjetunion im Bereich Atomforschung tätig war. Was die da gemacht haben, weiß ich nicht, aber da gibt es dann Leute, die sich besser damit auskennen. Aber es ist manchmal ganz faszinierend, welche Zufälle im Leben so eine Rolle spielen. Aber es ging ja darum, wer ich bin und warum ich mich hier mit Nordkorea beschäftige. Also ich habe diese DDR-Biografie. Wir sind dann 1978 wieder nach Leipzig zurückgekehrt, meine Heimatstadt. Da habe ich dann gelebt, nachdem ich mittlerweile zweisprachig war. Ich war ja in Russland ein Jahr im Kindergarten, 3 Jahre in der normalen Grundschule und habe da wirklich die Sprache so gelernt, wie Russen die Sprache lernen. Also meine Eltern waren Deutsch, aber kein Problem. Sobald ich aus der Wohnung raus war, war Russisch meine Sprache. Das hilft mir heute noch ein bisschen auch beim Erschließen von Quellen, die nicht unbedingt immer zugänglich sind. Und das hat mir in der DDR auch immer erstaunlicherweise, muss man sagen, einen gewissen Sonderstatus verschafft. Weil dadurch, dass ich Russisch konnte, hatte ich plötzlich Zeit, mich zum Beispiel mit den anderen Sprachen zu beschäftigen, die wir bei uns an der Schule gelernt haben. Also Englisch als zweite und Französisch als dritte Sprache. Während meine armen Landsleute, wenn man jetzt mal mit jemandem mit einer DDR-Biografie spricht, ich glaube, das Horrorfach war immer Russisch. Keiner konnte das. Man hat das 5 Jahre gemacht, wenn man zur POS gegangen ist, also der 10-jährigen Schule, oder sogar 7 Jahre, wenn man dann zur erweiterten Oberschule gegangen ist, das Äquivalent zum Gymnasium. Und die meisten Leute können trotzdem außer Minya Zavut, also ich heiße, oder Dasta Primichatinus, die Sehenswürdigkeiten, das ist so ein blödes Wort, das hat sich jeder gemerkt, können wir eigentlich, ja, fragen Sie mich nicht, aber wenn Sie das nächste Mal jemanden aus der Ex-DDR haben, so in meiner Altersgruppe, fragen Sie den mal, der kann Ihnen das garantiert sagen.
Sehenswürdigkeiten, aber, okay.
Weil das so ein langes Wort ist. Ne? Und irgendwie, man musste ja dann immer in diesen Dialogen so über die Heimatstadt sprechen und die Sehenswürdigkeiten meiner Stadt sind und so weiter.
Okay.
Aber sonst war das für die armen Schweine echt ein Horror-Ding, weil wozu sollte man Russisch lernen? Das war so eine Fremdsprache, das ist wie Latein zu lernen, man kann ja mit keinem in der Sprache sprechen. Also das ist, die Popmusik war Englisch. Es gab ein paar Russen bei uns im Land, aber mit denen hatte man so gut wie keinen Kontakt.
Und dann hast du ja auch noch Kyrillisch, das du auch noch lernnen musst. Also.
Ja, das ist noch nicht mal so sehr die Challenge. Das geht relativ schnell. Okay. Ich meine, Gott, wie viele Buchstaben werden das sein? Aber na, ich glaube, Sprache lebt ja davon, dass man sie anwendet und dass man irgendwie auch eine Motivation hat. Und bei vielen Leuten war das wirklich schwierig. Gut, also das hat unter anderem dazu beigetragen, dass ich dann später auch leichter hatte, eine internationale Karriere zu haben, einfach weil ich mehr geistige Energie auf Englisch investieren konnte, was ja dazu der eigentliche Schlüssel ist. Ja, dann habe ich die Wende miterlebt beim Militär noch. Das war ganz interessant. Ich musste ja in Anführungsstrichen freiwillig 3 Jahre dienen, anstatt 1,5, wie es die Pflicht gewesen wäre, weil ich gerne Ostasienwissenschaften studieren wollte. Und in der DDR gab es Planwirtschaft, die haben dann pro Jahr 5 Leute in Regionalwissenschaften ausgebildet, weil sie dann ungefähr schon absehen konnten, wie viel Posten das dann am Ende dafür gibt im Bereich Handel oder Außenministerium oder sonst was. Da musste man durch ein Assessment Center 2 Tage und wenn man das dann geschafft hatte, dann war es immer noch nicht ganz fix. Und da musste man irgendwie auch so ein bisschen seine Loyalität zum Regime zeigen und ich war jung, ich war dumm, hatte keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse und habe mich dann eben für diese 3 Jahre Militärdienstzeit entschieden und die habe ich genau 87 angefangen, dann den Herbst 89 habe ich quasi bei der Marine noch mitgemacht und 1990 war dann zum Glück Schluss damit. Und dann habe ich eben begonnen mit dem Studium der Koreanistik an der Humboldt-Universität im September 1990. Aha. Streng genommen 1 Monat vor der Wiedervereinigung, aber de facto war der Drops ja schon gelutscht zu dem Zeitpunkt und wollte aber eigentlich mich nicht mit Nordkorea beschäftigen. Das war mir relativ egal. Ich meine, wo sollte mein Interesse für Nordkorea herkommen? Also so ein Selbstgeißler bin ich jetzt nicht, dass ich, nachdem die Wende bei uns gerade durch war, jetzt plötzlich anfange, mich wieder in den Steinzeitkommunismus zurückzusehen. Mich hatte Südkorea interessiert. Das war eigentlich der Punkt. Das war demokratisch seit 1987 oder 88 die ersten mehr oder weniger freien Präsidentschaftswahlen dort nach der Militärdiktatur. Die Wirtschaft, das war zumindest mir relativ klar zu erkennen, dass sich da was tut. Marken wie Deo, Hyundai, Samsung, die waren immer deutlicher bei uns auf dem Markt. Das war für mich irgendwie klar, das wird das neue Japan. Und es gab einfach keinen, der sich damit auskannte. Mein Interesse war immer schon in Richtung Wirtschaft, Politik, Wirtschaft mehr so im volkswirtschaftlichen Bereich, also weniger Betriebswirtschaft, sondern mehr so die groberen Zusammenhänge, Makroentwicklung. Und das wollte ich machen. Und Teil des Studiums war eben Spracherwerb, logisch.
Das ist.
Und nach einem Jahr intensiv Sprachtraining an der Humboldt-Uni in Koreanisch hat sich dann die Gelegenheit ergeben, tatsächlich nach Korea zu gehen, dort für ein Semester, um die Sprache vor Ort zu lernen. Und natürlich der Deutsche Akademische Austauschdienst, DAAD, hat das finanziert. Und da bin ich hin. Einziges Problem war, das war halt Nordkorea, weil die Humboldt-Uni noch ein Austauschabkommen mit der Kim Il-sung-Uni in Pyongyang hatte. Und natürlich, wir waren zu sechst damals, haben wir schon überlegt, okay, sollen wir da jetzt echt hingehen oder nicht? Aber eigentlich war die Idee, pass auf, Korea ist Korea, die sprechen da alle Koreanisch. Im Sozialismus haben wir gelebt, wir wissen, wie es ist. Was soll schon schief gehen? Und damit sind wir dann witzigerweise am 7. Oktober 1991, 7. Oktober war so der Gründungstag der DDR, so ein mythisches Datum, sind wir dann tatsächlich dann nach Pyongyang geflogen, sodass ich 1991 bis 1992 tatsächlich ein Semester als Student der koreanischen Sprache da an der Kim Il-sung-Universität verbracht habe, ohne das eigentlich wirklich zu wollen. Als ich dann zurückkam, war mir auch vollkommen klar, was für eine Zeitverschwendung. Dieses Land wird keine 3 Monate mehr machen. Wenn man das so im Kontext sieht, das war die Zeit, wo die Dominosteine, die sozialistischen, einer nach dem anderen umfielen. Die Sowjetunion löste sich gerade irgendwie selbst auf oder schoss sich permanent ins Knie oder in den Fuß wechselweise. Der Ostblock an sich löste sich auf. Die Chinesen hatten schon lange vorher irgendwie angefangen, seltsame Dinge mit ihrer Wirtschaft anzustellen, also sich in Richtung Marktwirtschaft zu entwickeln. Vietnam hatte auch schon seine Doi-Moi-Bewegung. Also es war eigentlich klar, Nordkorea, das hält sich nicht lange. Das war auch ganz offensichtlich. Die Wirtschaft war am Ende. Die Autoreifen waren platt. Strom gab es keinen. Das war ganz eindeutig ein Entwicklungsland. Ja, und da war ich natürlich, lag ich genauso falsch wie alle anderen auch, die jemals schon mal den Zusammenbruch Nordkoreas vorhergesagt haben. Das macht mich auch immer ein bisschen, wie soll ich das sagen, demütig, was meine Kompetenz anbetrifft, die Zukunft vorherzusagen. Mhm. Das kann ich nämlich gar nicht so gut. Wenn ich es besser könnte, würde ich jetzt auch sofort aufhören zu arbeiten und Lotto spielen. naja. Da kann ich also nicht. Das heißt, das ist vielleicht auch gleich mal vorausgeschickt. Viele von den Dingen, die ich so von mir gebe, ist schon nach bestem Wissen und Gewissen, selbstverständlich. Da bin ich so professionell, bin ich. Aber gerade wenn es so um Erwartungen an die Zukunft angeht, da rate ich genauso wie alle anderen auch. Und manchmal ist es wirklich so, dass, glaube ich, ein Schimpanse vielleicht sogar ein besseres Resultat erzielen würde als wir sogenannten Experten, die wir auch noch beseelt sind in dem Glauben zu wissen, was los ist und wie die Systeme funktionieren, dann letztlich doch falsche Voraussagen treffen. Aber also habe ich jedenfalls Koreanistik studiert und habe dann relativ frühzeitig auch gemerkt, es ist eigentlich eine blöde Idee, so eine Länderwissenschaft zu studieren, weil ich bin nicht gut gecoacht worden, muss man sagen. Und die Motivation stammt da auch aus einem anderen Kontext. Also ich habe mich in der DDR entschieden, Regionalwissenschaften zu studieren. Warum? Sicher nicht wegen des Geldes, sicherlich nicht wegen des wissenschaftlichen Anspruches, sondern weil mir das die Möglichkeit eröffnet hätte, auf legalem Wege aus dem Land rauszukommen. Gar nicht, um im Ausland zu bleiben, sondern wir hatten dann so den Drang, die Welt zu sehen. Jung war ich auch und Regionalwissenschaften hat ja irgendwie so dieses, was man sich da so gewünscht hat. Das war eigentlich nach 1990, nach der Wiedervereinigung, keine sinnvolle Studienmotivation mehr, weil raus konnte man auch so, wenn man genügend Geld hatte. Ja, also da geht es ja eher darum, dass man, wenn man nicht gerade aus reichem Haushalt stammt, vielleicht einen Job macht, der irgendwie gut bezahlt wird oder dass man, weiß ich, seine Interessen irgendwie weiter fördern kann oder Gott weiß, was man so für Studienmotivation mitbringt. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich nenne das den Haltestelleneffekt, wenn man, weiß nicht, es gab so Zeiten, da gab es diese Anzeigetafeln an den Haltestellen noch nicht vom Bus oder Bahn, die einem gesagt haben, der Nächste kommt in 10 Minuten. sondern das war immer so, hält er den Fahrplan ein oder nicht? Und jetzt, man steht dann irgendwie abends da an der Haltestelle und denkt, soll ich jetzt die 5 Stationen zu Fuß gehen oder warte ich lieber? Und dann ist man zu faul und irgendwie, ja, und dann bleibt man stehen und wartet. Und was passiert nach einer Viertelstunde? Der blöde Bus ist immer noch nicht da, aber man bleibt jetzt extra stehen, weil jetzt habe ich schon eine Viertelstunde dort gestanden, habe schon investiert, als Ökonom würde ich sagen, versunkene Kosten, die ich wiederholen kann, und jetzt geht es ein bisschen ums Prinzip auch. Und so ähnlich war das in meiner Studienmotivation. Ich bin einfach aus dieser Regionalwissenschaftsschiene nicht mehr rausgekommen. Würde ich jetzt anders machen, würde ich eben auch anders raten. Aber ich habe die Kurve noch bekommen, indem ich dann parallel zu meinem Koreanistikstudium noch Volkswirtschaftslehre studiert habe und internationale Beziehungen, also eine Spezialisierung in der Politikwissenschaft. Und das definiert mich letztlich auch, was meine fachlichen Hintergrund angeht. Also die Beschäftigung mit Korea als Land, das ist sehr umfassend. Sprache, Literatur, Geschichte, Politik, Wirtschaft, eigentlich alles. Im Nachsatz könnte man sagen, vielleicht auch nichts, weil wenn man sich nicht spezialisiert, bleibt es sehr oberflächlich, geht ja nicht anders. Jetzt hat ja jeder nur ein Gehirn, und wenn man, auch wenn man 100% seiner Gehirnkapazität auf all diese Bereiche investiert, wird man immer weniger gut sein als jemand, der zu 100% nur einen der Bereiche macht. Das ist irgendwie naheliegend, war mir nur damals nicht klar. Und ich habe eben dann diesen Hintergrund als Volkswirt und als jemand, der sich, ich würde mich nicht als Politikwissenschaftler bezeichnen, aber internationale Beziehungen habe ich schon gemacht, auch einschließlich alter Theorien, und habe dann in Volkswirtschaftslehre auch promoviert. Also ich habe dann meinen Doktor gemacht an der Uni in Duisburg, wo es damals, war damals die einzige Uni, wo man VWL in Kombination mit Ostasien oder mit einem Ostasien-Schwerpunkt studieren und auch promovieren konnte. Bin dann an die USA gegangen, an die Columbia University, war dort als Gastprofessor tätig und bin dann zurück nach Europa, nach Wien. Und da bin ich, ich kürze es jetzt mal ab, im Prinzip seit 2003 in verschiedenen Varianten bis heute. Heute bin ich Professor für Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens, heißt es, am Institut für Ostasienwissenschaften. Also bin schon noch in der Regionalwissenschaft geblieben. Aber habe eben versuche sozusagen diese Kombination hinzukriegen, so gut es eben geht, aus einer relativ multiperspektivischen Landes- oder Regionalbetrachtung und gleichzeitig diese disziplinäre Fundierung. Also ja, inzwischen lebe ich seit 34 Jahren sozusagen in einer Marktwirtschaft und in einer Demokratie. Hatte vorher 21 Jahre eine Biografie in einer Diktatur, in einer Einparteiendiktatur, in einem sozialistischen Wirtschaftssystem. Und ich war auch relativ frühzeitig schon politisch und wirtschaftlich interessiert. Also ich habe schon relativ viel auch mitbekommen von der DDR. Mhm. Und das hilft natürlich enorm, wenn man sich mit einem Land wie Nordkorea beschäftigt, das ja vom grundlegenden System her fundamental anders ist als das, was wir hier bei uns so kennen. Und das trübt manchmal so ein bisschen den Blick auf Details, wenn man sich Nordkorea anschaut, weil das so fundamental anders ist und man bleibt dann schnell so an den großen Brocken hängen und hat dann gar nicht mehr so die Energie oder vielleicht auch die Einsicht in die wirklich spannenderen Einzelheiten.
Ja.
Also das erklärt mich sozusagen. Mhm, mh.
Das heißt, nur damit ich es auch richtig einordne, das Regime, das in der DDR existiert hat, lässt sich zu Teilen mit dem in Nordkorea vergleichen, zumindest in der Vergangenheit?
Ja und nein. Es gibt für jemanden, der sich dafür interessiert, habe ich eine Buchempfehlung. Janosch Kornai heißt der Mann. Kornai, K-O-R-N-A-I. Wenn man den googelt, findet man den. Das ist ein ziemlich berühmter Mensch, offensichtlich in Ungar, der dann in Harvard auch Professor war und der dort auch gelernt hat, verständlich zu schreiben. Das kriegen wir Wissenschaftler hier in Europa nicht immer so gut hin, aber die Amis machen das sehr gut. Wo also auch die Koryphäen in der Lage sind, sich lesbar und verständlich auszudrücken. Da habe ich ziemlichen Respekt davor. Und der Kornai hat ein ganz tolles Buch geschrieben über das sozialistische System. Und dort hat er etwas, was das nennt sich Main Line of Causality, also die Hauptlinie der Kausalitäten. Keine Ahnung, ob ich das richtig übersetzt habe. Was er jedenfalls sagt, ist, dass es bestimmte Elemente gibt, die ein solches sozialistisches oder wir sagen staatssozialistisches System definieren, und die hängen alle ein bisschen voneinander ab. Und da sehen wir schon die Gemeinsamkeiten zwischen zum Beispiel DDR und Nordkorea. Also Nummer eins, wir haben an der ersten Stelle mal eine dominante Ideologie. die in der Regel entweder marxistisch-leninistisch ist oder sich zumindest so darstellt, einfach wegen des Labels. Dann haben wir daraus, wenn es eine dominante Ideologie gibt, also wenn man der Meinung ist, sozusagen ein Set von Ideen ist quasi konkurrenzlos, das Alleinseligmachende, daraus leitet sich dann ab, dass sowas auch eine Kirche hat, hätte ich jetzt fast gesagt. Also es ist eine Partei natürlich, eine marxistisch-leninistische Partei. Ist übrigens später vielleicht noch interessant, auch darauf einzugehen, was das genau bedeutet. Stichwort Diktatur des Proletariats, wird oft missverstanden. Macht es nicht besser, aber das hat halt einen, wie soll ich sagen, einen logischen Hintergrund. Und wenn ich also so eine dominante Ideologie habe und eine Partei, die diese Ideologie vertritt, ergibt sich daraus auch der Anspruch auf ein Machtmonopol dieser Partei. Die lässt neben sich keine anderen Parteien zu, aber nicht, weil sie böse ist, das ist sie vielleicht auch, sondern weil es einfach für die logisch keinen Sinn macht. Also wenn es nur die eine richtige Ideologie gibt, kann es auch nur die eine richtige Partei geben. Wie gesagt, aus der Religion kennen wir das, wo andere Religionen als Häresie angesehen werden, also nicht unbedingt als Konkurrenz und dann lasst uns doch mal wählen, sondern nein, wenn ich weiß, wer Gott ist und wer seine Propheten sind und wenn ich nur der Einzige bin, der weiß, was die alles uns sagen möchten, dann lasse ich keine alternativen Interpretationen zu. Das wäre ja ein Widerspruch in sich. Und wenn ich diese zwei Dinge im politischen Bereich habe, ergibt sich mehr oder weniger automatisch, dass eine solche Partei, die beseelt durch ihre Ideologie oder auch moralisch bestärkt in dem Anspruch, diese Ideologie jetzt zum Wohl der Menschen logischerweise, so heißt es ja dann zynischerweise, immer durchsetzen zu müssen, dann kann ich ja die Macht nicht teilen. Und zwar nicht nur die politische Macht, sondern die wirtschaftliche Macht auch nicht. Ich kann nicht einerseits ein politisches Machtmonopol für mich in Anspruch nehmen, ohne Konkurrenz, also ohne Wahlen, und gleichzeitig aber eine freie Marktwirtschaft zulassen, wo Unternehmen unabhängig von der politischen Führung reich werden können. Und reich werden bedeutet Macht. Je mehr Geld ich habe, umso mehr Macht habe ich. Okay. Wir haben bezeichnenderweise gesehen, was in China passiert ist vor einigen Jahren mit wirklich großen Unternehmen wie Alibaba, Tencent und so weiter, wo die Partei plötzlich gesagt hat, Moment mal, Freunde, das wird uns jetzt hier zu viel. Wir sehen unser Machtmonopol irgendwo bedroht. Wir greifen da jetzt ein. Viele staatssozialistische Systeme sind von vornherein mal so weit gegangen zu sagen, wir lassen so gut wie gar kein Privateigentum an Produktionsmitteln zu. Das wäre ohnehin ein Widerspruch zur Zweiklassentheorie von Karl Marx, wo sich die Zugehörigkeit zu den Klassen ja über Eigentum oder Nicht-Eigentum an Produktionsmitteln definiert. Wir verstaatlichen die Wirtschaft. Und da kommt dann der Sozialismus, der eigentlich eine wirtschaftliche Ideologie ist, hinzu, der argumentiert, das ist im Übrigen auch viel effizienter, weil eben keine überlappenden Investitionen stattfinden. In der Marktwirtschaft, wenn ich Unternehmen habe, 4, 5, 6 Unternehmen im gleichen Bereich, die investieren alle in den gleichen Bereich, um das gleiche Produkt zu produzieren. Da gibt es schon Leute, die der Meinung sind, das ist ja schade ums Geld. Wenn ein Unternehmen das macht, das reicht und das Geld, was die anderen 5 Unternehmen investiert haben, können wir für was anderes ausgeben. Also speziell in dieser ersten Phase nach der sozialistischen Revolution waren viele auch wirtschaftlich denkende Menschen der Meinung, das ist das überlegene Wirtschaftssystem. Haben natürlich die Psychologie außer Acht gelassen. Also haben wir die erste Säule, diese dominante Ideologie, Machtmonopol der Partei. Daraus resultiert dann klarerweise auch staatliches Eigentum in der Wirtschaft. Daraus resultiert dann wiederum eine Bürokratisierung und Administrierung des Ganzen, zentrale Planwirtschaft, weil es klar, staatliches Eigentum heißt immer eine Maschinerie, die das Ganze verwaltet. Ja? Und jeder, der schon mal mit einer Verwaltung zu tun hatte, versteht eigentlich den Sozialismus und auch die DDR recht gut, glaube ich. Ob das jetzt eine große Universität ist oder ein großer Konzern, das spielt gar keine Rolle. In dem Moment, wo da zu viele Leute drin sind, sodass die verwaltet werden müssen, passiert immer wieder genau das Gleiche. Es werden Leute befördert, nicht aufgrund von Leistung, sondern aufgrund der Zufriedenstellung der höher gelegenen Ebenen in der Hierarchie, was man durch Leistung schaffen kann, aber nicht nur. Es gibt ein Soft Budget Constraint, so nennt Kornei das, also eine weiche Budgetbeschränkung, das heißt, die geben einfach Geld aus, als gäbe es keinen Morgen, weil es spielt keine Rolle und das ist auch fürs Überleben wichtig. Also wer schon mal, ich war 11 Jahre Institutsvorstand hier an meinem Institut und das war mal ganz wichtig bei Budgetgesprächen, bloß nicht weniger Budget zu bekommen als im Vorjahr, jenseits dessen, ob man das wirklich braucht oder nicht, aber das Schlimmste, was man machen kann, ist, eine Budgetreduzierung zu akzeptieren, weil die setzt den nächsten Standard für das nächste Jahr, weil die übergeordnete Ebene in der Bürokratie denkt ja genauso. Die schaut auch nur auf das, was im letzten Jahr war. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man mehr und mehr Budget hat, auch sein Personal immer mehr erweitert. Wie gesagt, das hat mit Staatssozialismus schon gar nichts mehr zu tun. Das sieht man in jedem bürokratischen System, wenn es groß genug ist, dass die Budgets wachsen, der Personalbestand wächst. Wir in den im öffentlichen Diskurs sprechen und dann vom Wasserkopf der Verwaltung, ja, der dann irgendwie immer größer wird und so. Das ist genau das gleiche Phänomen. Finde ich sehr spannend, dass viele Leute, das hört man öfter von Leuten mit DDR-Biografie, viele wären super Beamte in der DDR gewesen, die sich dessen gar nicht bewusst sind. Ja, die funktionieren genauso.
Ja.
Das muss man können. Ne? Also da muss man auch ein bestimmter Typus von Mensch sein. Also so Leute wie ich, die scheitern da komplett, weil wenn man irgendwo eine Meinung hat und wenn einem Dinge nahe gehen und wenn man irgendwo auch emotional vielleicht ist, ist es die Hölle. In der Bürokratie kommt man damit gar nicht weiter. Also man muss da wirklich sachlich sein und man muss Beziehungen aufbauen und man muss sich mit den Regeln auskennen und man muss zynisch sein und man muss bei sich bestimmte Ziele verfolgen, nicht weil man sie möchte, sondern weil man weiß, das sind die Erfolgsversprechenden und so weiter. Mhm. Wie gesagt, wer im Unternehmen arbeitet, kennt das sicherlich. Ich wünsche es niemanden, aber ich fürchte, es ist halt so ein Phänomen. Und daraus leitet sich dann andere Sachen ab, zum Beispiel eine Obsession mit Quantität über Qualität. Das finde ich als Ökonom sehr interessant, dass man in dem Moment, wo ich eine Bürokratisierung der Wirtschaft habe, habe ich plötzlich das Problem, dass mit Kennzahlen gearbeitet wird. Und eine Menge kann ich in der Kennzahl gut abbilden. Also wie viel Schuhe wurden produziert. Eine Qualität kann ich schwerer abbilden. Also blaue Schuhe, rote Schuhe, grüne Schuhe. Das führte dann unter anderem in der DDR dazu, dass Leute wie Honecker, die irgendwie zu lange weg waren von der Basis, und na gut, als gelernter Dachdecker, nichts gegen Dachdecker jetzt, aber der hat ja auch nichts studiert, der Arme. Die haben dann nicht verstanden, warum die Bürger in der DDR so unzufrieden waren, weil es gab ja genug Schuhe. Und trotzdem war es aber so, Schuhe waren extrem schwer zu kriegen. Und wie bringt man das beides zusammen? Ja, logisch. Wenn es da irgendwo 100.000 Paar schwarze Gummistiefel gibt, das sind technisch gesehen Schuhe. Aber wenn die Leute die halt hässlich finden und wollen lieber pinkfarbene Gummistiefel mit einem Einhorn drauf, naja, das versteht eine Planwirtschaft nicht, weil das kostet extra Geld. Warum sollte man das machen? Schuh ist Schuh und wenn ich den um den halben Preis schwarz produzieren kann, anstatt pink mit einem Einhorn, dann mache ich das doch lieber. Und das findet man in all diesen staatssozialistischen Systemen, in Nordkorea dann logischerweise auch. Ne? Also da haben wir die Gemeinsamkeiten. Die Unterschiede liegen dann im Detail, also die Ideologie ist eine andere. Natürlich der Hintergrund ist ein ganz anderer. Das darf man auch nicht vergessen. Solche Länder entstehen ja nicht aus dem Nichts. Oder solche Systeme entstehen nicht aus dem Nichts. Die DDR zum Beispiel ist entstanden nach der Erfahrung des Nationalsozialismus, des Faschismus. Das hat sich einerseits ausgewirkt, dass das sozusagen das Gegenbild war. Mir ist im Nachhinein aufgefallen, dass es auch erschreckend viel Parallelen gegeben hat. Sei es jetzt bei der Symbolik mit diesen Fackelmärschen bis hin so zu ganz profanen Dingen wie die steingraue und Uniform mit den Kragenspiegeln, wo man manchmal denkt, ui, das sieht aber verdächtig aus. Aber wir können auch weitergehen. Also die Weimarer Republik, die Erfahrung mit der Demokratie, die Niederlage im Ersten Weltkrieg, die quasi bürgerliche Revolution, die Überwindung des Kaisertums, der Feudalismus noch weiter zurück, die ganze Zeit der Aufklärung, die Befreiungskriege unter Napoleon, wo ja auch schon mal so ein bisschen wie ein Gedanke an Demokratie aufgekommen ist und an Selbstbestimmung, noch weiter zurück, die Reformation, wo es darum ging, dann bestehende Dogmen plötzlich mal massiv in Frage zu stellen und die komplette Gesellschaft durcheinander zu wirbeln. Das ist die Basis, auf der letztlich so ein System aufgebaut worden ist. Und deswegen sind bestimmte Dinge in der DDR zum Beispiel auch nicht möglich gewesen. Also die Führung konnte den Leuten zwar viel erzählen und konnte auch versuchen, sie zu zwingen zu bestimmten Sachen, aber die Menschen hatten trotzdem dieses akkumulierte Wissen, das alle Deutschen nach 1945 hatten. Und das musste man zur Kenntnis nehmen. Und da gab es dann entsprechend Grenzen auch, wie der Staat weitergehen konnte. Korea zum Beispiel, wenn man das mal entgegensetzt, Nordkorea an der Stelle, um das geht es ja heute, die hatten eine ziemlich rückständige feudale Diktatur. Also schon eine Hochkultur auf einer bestimmten Ebene, aber dann trotzdem feudales System mit einem König, mit einer Aristokratie, die Einbindung auch ein bisschen in dieses sinozentrische System. Dann eine Phase des völligen Chaos, als die Chinesen immer schwächer wurden, die Japaner vor allem dann vorrückten, ihren Einfluss ausgebaut haben in Korea. Dann 1910 die Kolonisierung durch Japan. Japan, das damals sicherlich vieles war, aber kein Hort der Demokratie, mit letztlich über verschiedene Phasen hinweg letztlich einer Militärdiktatur, die dort an der Macht gewesen ist. Und dann die Befreiung 1945. Also das war in Nordkorea die Basis. Das heißt, wenn man, das ist einer der vielen Gründe, warum ich diesen Vergleich DDR-Nordkorea eben nicht mag. Wenn man meint, was die in der DDR gemacht haben, könnten die in Nordkorea doch auch, dann sage ich, woher? Woher soll die Grundlage stammen? Woher soll die Überzeugung kommen, wir müssen jetzt hier die Freiheit des Individuums betonen und wir haben Rechte und wir müssen Checks und Balances aufbauen und wir wollen nicht immer nur gegängelt werden von oben herab, sondern wir wollen die Führung auch mal in Frage stellen dürfen und herausfordern dürfen und selbst Reisefreiheit. Während der Feudalzeit war die Reisefreiheit in Korea, innerhalb Korea, von Korea stark beschränkt. Da konnten die Leute auch nicht einfach so von einer Provinz in die andere reisen. Das war schwierig. Das ist ein bisschen ein schwaches Argument, ich weiß, aber die Idee, dass dann quasi in jeder Familie oder in jedem Dorf einer war, der schon mal in Amerika war und zurückgekommen ist und dann Geschichten erzählt hat, wie es da war, das gab es in Korea halt in dem Ausmaße nicht. Also woher soll dann der Drang kommen, irgendwo rauszuwollen und dann im Prinzip an den Gitterstäben zu rütteln? Ja, wie gesagt, ich vereinfache jetzt ein bisschen, aber das sind so diese Unterschiede, die man hier bedenken sollte. Und das ist alles, glaube ich, wissenschaftlich auch relativ sauber untersucht. Wie gesagt, ich empfehle das Buch von Kornay, wer sich dafür interessiert, zu diesem staatssozialistischen System. Nordkorea ist also vom Typus her ein ähnliches System, von der Umsetzung her allerdings ganz anders. Und das ist ein bisschen für uns auch die Herausforderung, dass wir uns dem Land auf diese Art und Weise nähern. Also einerseits verstehen wir bestimmte Prozesse an sich, wie sie dort ablaufen. Andererseits reicht es aber nicht. Es ist sogar gefährlich, wenn wir versuchen, unser Wissen, was wir haben über den Ostblock und über sozialistische Systeme, zum Beispiel in der DDR, dann 1:1 auf Nordkorea anzuwenden. Das greift dann zu kurz.
Wie kann man sich denn dieses System, das Sie gerade beschreiben, das ja dann durchaus etwas anders zu sein scheint, als es dann in der DDR war oder zumindest nicht 1:1 verglichen werden kann, wie kann man sich denn das für den einzelnen Bewohner des Landes vorstellen? Also wie äußert sich das im Alltag sozusagen?
Ja, das mit dem Einblick in das tägliche Leben eines durchschnittlichen Nordkoreaners, das ist so eine meiner Lieblingsfragen im übertragenen Sinne, weil ja, wenn ich darf, würde ich die Frage gerne als Anlass vielleicht für einen etwas längeren Exkurs auf die Metaebene verwenden. Zuallererst würde ich sowieso mal empfehlen, und das ist eh ein guter Trick, bei jeder Frage zu Nordkorea einfach Nordkorea mal durch ein anderes Land zu ersetzen. Gerne auch das eigene Mal. Also wie ist denn so das alltägliche Leben eines durchschnittlichen Deutschen? Ja, viel Spaß bei der Beantwortung. Dann kommen wir natürlich sofort drauf, so, na, Moment mal, so kann man das ja gar nicht fragen. Und dann gibt es ja Stadt und Land und Alt und Jung. Und dann gibt es die Wohlhabenden und die nicht so Wohlhabenden. Und dann gibt es dieses und jenes. Ja, klar, genau, so ist das. Das ist in Nordkorea genauso.
Okay, also die Frage ist vielleicht deshalb, und da können Sie mich vielleicht auch berichtigen oder mir das richtige Bild sozusagen aufzeigen. In meinem Kopf habe ich, dadurch, dass wir von einer Diktatur sprechen, dass es alles sehr geradlinig ist, sehr gleich ist alles und dass man sich mit der Beantwortung der Frage leichter tut, als wie wenn man die Frage bei dem Land beantworten müsste, das davon lebt, Unterschiede zu zelebrieren oder Unterschiede auch zu haben. Deshalb könnte ich mir vorstellen oder habe ich in meinem Kopf, dass man die Frage für Nordkorea in dem Fall dann einfacher beantworten kann.
Nee, kann man nicht. Wir sollten wirklich versuchen, nicht in Karikaturen zu denken. Wir sollten auch versuchen, Staaten und Gesellschaften nicht zu vermenschlichen oder ihnen menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Es gibt kein gutes oder böses Land oder ein freundliches oder ein hinterlistiges Land. Es gibt Menschen, die solche Eigenschaften haben. Staaten können solche Eigenschaften nicht haben. Und auch die Reduktion von Ländern oder Staaten auf eine einzelne Person bringt letztlich auch nicht allzu viel. Interessanterweise klappt das bei unseren Feinden immer am besten. Nazi-Deutschland zum Beispiel war Hitler, Libyen war Gaddafi, Syrien war Assad.
Auch jetzt gerade, ne? Auch jetzt gerade, ja. Russland ist Putin.
Russland ist Putin, mhm. Selbstverständlich. Und Nordkorea ist halt Kim Jong-un. Und damit meinen wir, na, dann wird es einfach. Dann müssen wir nur noch verstehen, wie der da funktioniert. Wir sehen ja auch die Bilder, die wir sehen. Da sehen wir ja immer so Marschblöcke, das sind auch noch alle gleich groß und haben das Gleiche an. Also auch diese Uniformisierung, ja. Die verleitet uns natürlich auch dazu, zu vergessen, dass da letztlich Individuen dahinter stecken. Aber bleiben wir bei Kim Jong-un mal. Das ist auch schon mal spannend, dass ich es selten höre, dass irgendeiner dessen Namen richtig ausspricht. Der heißt weder Kim Jong-un noch Kim Jong-un, sondern der heißt Kim Jong-un. Koreanisch ist auf der Ebene eine sehr einfache Sprache. Die haben Buchstaben, so wie wir auch. Da ist es keine Interpretationsfrage, wie man den ausspricht. Das ist fix. Ja? Ich heiße auch Rüdiger mit Ü und nicht Rudiger mit U, auch wenn es ähnlich aussieht. Und der heißt eben Kim Jong-un, fertig, außen vorbei. Und wenn jemand versuchen möchte, die Qualität zum Beispiel von dem Medienbeitrag über Nordkorea mal abzuschätzen, gibt es diese einfache Methode, einfach mal zu schauen, sprechen die den Namen richtig aus. Wenn nicht, ja, dann muss das nicht unbedingt heißen, dass es alles falsch ist, was die erzählen, aber es ist zumindest schon mal kein gutes Zeichen. Wir wissen noch nicht mal dessen Geburtstag genau. Ich meine, wir vermuten, dass es der 8. Januar ist. Das Jahr wissen wir auch nicht so ganz genau. Aber auch das ist wurscht. Das hält also niemanden davon ab, tiefgreifende Analysen der Psyche und der Absichten von Kim Jong-un von sich zu geben. Manchmal sehe ich so Pippi Langstrumpf vor mir. Da bauen wir uns die Welt, wie sie uns gefällt, wie so ein Marvel-Comic, wo es ein schönes Portfolio auch gibt von eindeutig definierten Bösewichten. In der Wissenschaft spricht man dann von Cartoonization. Ja, spannenderweise machen wir das übrigens mit unseren Freunden nicht. Die Alliierten im Zweiten Weltkrieg, ja, also Hitler gegen die Alliierten, das finde ich ganz interessant. Wer sind die Alliierten? Stalin benennt man ja da auch immer nicht so gerne, weil der war ja dann auch nicht so ganz ohne. Aber ansonsten, ja, Roosevelt vielleicht und Churchill, aber weiß nicht, die sind nicht so präsent. Ne? Dann die USA, Großbritannien, Frankreich, Polen. Ich meine, wer könnte jetzt von den Podcast-Zuhörern mir jetzt sofort sagen, wer eigentlich der Regierungschef in Polen ist oder in Tschechien? Wer ist der Regierungschef in der Schweiz? Das komischerweise, die reduzieren wir nicht auf einzelne Personen. Die nehmen wir als viel komplexere Gebilde wahr. Irgendwie seltsam, wenn man mal drüber nachdenkt. Ungarn ist übrigens Orban. Ja? Das kann man ja vielleicht auch noch erwähnen. Da merkt man dann schon, ah, da sind wir wieder in dieser Cartoonization drin. Das kann ja gar nicht stimmen. So ein Land kann ein Mensch alleine nicht beherrschen. Das geht überhaupt nicht. Nordkorea ist ein Land mit 25 Millionen Einwohnern. Ja? Und wenn der Kim Jong-un sich noch so viel Mühe geben würde, der kann nicht mit gezogener Pistole hinter jedem einzelnen Nordkoreaner jederzeit stehen und den dazu veranlassen, irgendwas zu tun. Der braucht dafür seine Leute. Und da reichen auch 10 Leute nicht aus. Sondern wir reden tatsächlich von einer ziemlich ausdifferenzierten Gesellschaft, auch mit Unterschieden zwischen Stadt und Land, mit Unterschieden je nach Beschäftigung, Unterschiede auch je nach Persönlichkeit. Das sind Menschen wie bei uns. Dann gibt's Leute, die sind mehr nach außen gekehrt, sind welche mehr nach innen gekehrt. Es gibt Leute, die haben es mehr mit der Bildung und Leute, die haben es vielleicht weniger mit der Bildung. Es gibt Leute, die sind mutig, gibt Leute, die sind feige. Es gibt, was wir so gute Menschen nennen, und es gibt schlechte Menschen. Gibt's da genauso wie in jeder anderen Gesellschaft auch und offen gestanden, es wäre auch verrückt, wenn dem nicht so wäre. Warum sollte Nordkorea plötzlich anders sein als der Rest der Welt? Ja? Also das sind so Sachen, ich finde es so spannend, wenn man sich Nordkorea anschaut, auch anhand von solchen Fragen, wie sie die eingangs gestellt haben, also wie sieht so das Leben des Durchschnittsmenschen aus. Das regt so zum Nachdenken über uns selbst an, finde ich. Und das ist auch einer der bleibenden Werte, finde ich, auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt Ostasien-Experten werden wollen. Diese Selbstreflexion, zu der das anregt, wenn man sich die Zeit nimmt. Ein Beispiel, es gibt politikwissenschaftliche Studien zum Populismus, die argumentieren, dass eine der Ursachen für die aktuelle Krise der Demokratie, über die wir viel reden, eine massive Überforderung der Menschen ist. Menschen suchen einfache Antworten auf komplexe Fragen und wir sind sehr frustriert, wenn wir sie nicht finden. Ich sage bewusst wir, bei mir geht es ja genauso. Ja, ich erwische mich auch dabei. Und wenn wir mal ehrlich sind, Klimawandel, Flüchtlingskrise, die Kriege in der Ukraine und in Gaza, die Rentendiskussion, Verbrennerautos. Da gibt es so viele einerseits, andererseits, da platzt einem der Kopf, ja, wenn man sich das anschaut. Also sehnen wir uns nach etwas, wo es endlich mal einfach ist, auf der richtigen Seite zu stehen und wo uns das idealerweise auch nichts kostet. Es gibt ja zwei Arten, wie man sich selbst auch definieren kann. Die eine Art ist zu sagen, wer man ist. Das scheint aktuell gerade schwierig zu sein, zu definieren, wer wir sind. Also sagen wir lieber, wer wir nicht sind. Man sucht sich ein Negativbeispiel, je schlimmer, umso besser. Und bam, da kommt dann Nordkorea ins Spiel. Das System ist furchtbar, der Führer ist böse, die Menschen hungern und leiden. Da gibt es keine Grauzone. Die Welt ist endlich mal einfach, wir können eine eindeutige Meinung haben. Und zwar völlig risikofrei, auch endlich mal klare Kante zeigen. Ja, das ist so ein Begriff, den unsere Politiker mal auch gerne verwenden. Und können uns dabei auch noch richtig gut fühlen, weil wir endlich mal in jeder Hinsicht überlegen sind. Wenn man drüber nachdenkt, merkt man natürlich, dass das mit der einfachen Lösung, wie gesagt, sehr unwahrscheinlich ist. Wenn der Rest der Welt kompliziert ist, dann wäre es schon eine ziemliche Anomalie, wenn ausgerechnet Nordkorea mal einfach wäre. Aber das wäre doch so schön. Und außerdem ist es weit weg. Also das ist das nächste Problem, das es bei der Betrachtung Nordkoreas hier bei uns in Europa gibt. Es interessiert uns eigentlich nicht wirklich. Wir haben keine Grenze, die tun uns nichts, wir haben keinen Handel. Kein Mensch glaubt, dass die irgendeine Atomrakete nach Deutschland schicken. Also was soll's? Und damit können wir im Prinzip alles, was wir wollen, da hinein interpretieren. Und all diese Forderungen nach differenzierter Haltung, da stecken wir uns die Finger in die Ohren, singen na 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 und wollen es einfach nicht hören. Komischerweise haben wir ein starkes Maß an Emotionen, aber wenn es um Nordkorea geht, auch das finde ich faszinierend. Ich mache den Job, wie gesagt, jetzt seit über 30 Jahren, seit gut 20 Jahren mache ich sehr viel mit der Öffentlichkeit und Medien. Ich habe im Europäischen Parlament gesprochen, ich war im Fernsehen in verschiedenen Talkshows und so weiter. Und das ist super interessant, was man da an Rückmeldung bekommt, nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Level an Emotionalität. Da denkt man manchmal, ich hätte irgendwo was Schlimmes über die Mutter von jemandem gesagt. Also so flippen die Leute dann zum Teil aus, wenn die der Meinung sind, ich habe irgendwas Falsches von mir gegeben. Ja. Ich habe mir gesagt, Gott, wie kommt das? Wo kommt diese Emotion her? Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Geflüchteter aus Nordkorea bin und höre mir an, was der Frank da über Nordkorea sagt und es regt mich tierisch auf, weil ich habe das anders erlebt, das kann ich nachvollziehen. Oder wenn ich Südkoreaner bin, also Koreaner quasi, und da redet der über Korea, das geht mir nah. Aber warum die Deutschen sich so aufregen, wenn was vermeintlich falsch ist oder irgendwie gesagt wird, faszinierend. Und die Antwort ist tatsächlich, weil es primär um uns selbst geht. Ich glaube, Nordkorea ist tatsächlich ein Hilfsmittel, um uns mit uns selbst zu beschäftigen und um uns mal gut zu fühlen. Wenn einem das jemand wegnimmt, indem er zum Beispiel sagt, naja, Nordkorea ist schlimm, bin ich bei euch, aber, und dann bringe ich ein paar Beispiele, wo das vielleicht nicht so ist, dann fühlen sich die Leute betrogen auch irgendwie. Die fühlen sich, als hätte ich ihnen ihr Spielzeug weggenommen, ihr Liebstes. Das bisschen Sicherheit, was sie da endlich mal glauben, dass sie es gefunden haben, ist weg. Ganz nebenbei, und das möchte ich schon auch noch sagen, weil ich es meine, ich fürchte, da ist auch ein bisschen unterschwelliger Rassismus dabei, was natürlich fatal ist. Weil der Asiate, ja, der ist ja angeblich so oder so, das wissen wir ja spätestens seit Kaiser Wilhelm II, der uns ja vor der gelben Gefahr gewarnt hat. Und es ist schon leichter, jemand als anders zu definieren, der auch anders aussieht. Unser aktuelles Bild von China ist übrigens sehr ähnlich geprägt, was natürlich jeder sofort empört von sich weisen würde hierzulande, den ich dann direkt damit konfrontiere. Aber ich habe schon diesen Eindruck sehr stark. Und mein Verhältnis zu den Medien ist aufgrund dessen auch sehr, sehr gespalten. Aber darüber können wir vielleicht später nochmal reden.
Ja, gerne.
Habe ich die Frage nicht beantwortet oder bin ich...
ja und nein. Also was mich schon noch interessiert, also kann man vielleicht trotzdem sagen, wie sich dieses sozialistische System auf den Alltag auswirkt dann der Koreaner? Oder der Nordkoreaner?
Ja, also es ist sicherlich so, wenn man in einer Mangelgesellschaft wohnt zum Beispiel, wo es also, wo nicht sämtliche Güter regelmäßig frei verfügbar sind, dann bedeutet es, dass die Beschaffung dieser Güter natürlich einen viel größeren Raum einnimmt. Und in Nordkorea ist es so, dass wir eben nicht nur wie in der DDR von Elektronikprodukten oder andersfarbigen Schuhen sprechen, also eher so in Anführungsstrichen Luxusprobleme, sondern wir reden dann zum Teil tatsächlich von existenziellen Problemen. Also wir wissen, dass es in Nordkorea große Probleme gibt mit der Nahrungsmittelversorgung. Das gibt das Regime auch relativ offen zu. Da gibt es Unterschiede in der Verteilung dieses Problems innerhalb des Landes. Aber das ist sicherlich etwas, was sich auf den Alltag der Leute auswirkt. Dann, wenn ich eine dominante Ideologie habe, ist es natürlich klar, dass ich regelmäßig in die Kirche gehen muss, um mich zu bekennen. Ja, das ist ganz wichtig. Habe ich Kirche gesagt schon wieder? Entschuldigung.
Aber
ich muss
verstehe ich schon.
Es war nicht ganz aus Versehen, logischerweise. Ich habe das schon mit Absicht gemacht. Also sozusagen die Bekenntnis zur Ideologie ist wichtig, dann das daraus resultierende gegenseitige Überwachung, wo man wiederum aufpassen muss, dass man irgendwo keinen falschen Schritt begeht. In Nordkorea gibt es jeden Samstag tatsächlich für alle so eine Kritik- und Selbstkritik-Sitzung. Da muss jeder hin. Das ist echt so ein bisschen wie Beichte, wo man dann sozusagen aufstehen muss, aber dann coram publico, also vor allen anderen und nicht irgendwo in einer kleinen Holzzelle mit einem Vorhang davor, muss man dann halt bekennen, was man die Woche alles Schlechtes getan hat. Und dann kommt hier so der erhobene Zeigefinger und man ist auch aufgefordert, kritisch gegenüber anderen zu sein. Das ist ganz interessant, wenn man mit geflüchteten Menschen aus Nordkorea spricht, die haben das natürlich selbst erlebt und erzählen dann natürlich auch, wie die Menschen damit umgehen, indem sie sagen, okay, also keiner will ja die eigenen Freunde und Arbeitskollegen ständig irgendwo so kritisieren, dass die am Ende vielleicht in einem Lager landen. Also macht man sich manchmal vorher aus, pass auf, also ich sage über dich das und du kannst über mich das sagen und dann, das ist so eine, wie soll ich sagen, eine lästliche Sünde. Ja? Also wo dann der Leiter dieser Veranstaltung in der Regel jemand von der Partei sagt, ja, ihr vier Vater Unser und 10 Ave Maria und dann Ego te absolvo oder so ähnlich. Das ist vom Prinzip her, ich finde das faszinierend, wie ähnlich, das ist übrigens kein Zufall. Kim Il-sung, der quasi Erzeuger dieses Systems, hat ja selber einen stark christlichen Hintergrund, seine Mutter insbesondere. Und Pyongyang war mal die christlichste Stadt von Ostasien, was den prozentualen Anteil von Christen an der Gesamtbevölkerung angeht. Das war natürlich vor der kommunistischen Zeit, aber solche Wurzeln oder wie soll ich sagen, solche grundlegenden Verhaltensweisen sind schwer auszumerzen. Aber ganz ehrlich, dieser Zwang zum ständigen Bekenntnis, den kennen wir ja von unseren aktuellen Ideologien auch. Also bis hin zu, weiß ich, Klimaideologien oder Genderismus oder all diese Geschichten. Das ist ja, wird ja auch nicht nur rational vorgetragen, sondern das wird ja quasi schon so ein bisschen als Wert verkauft oder präsentiert. Und da erwartet man dann, dass man sich auch tatsächlich bekennt dazu und dann wird auch kritisiert und ah, du hast dir den Müll nicht getrennt und was du isst, Fleisch, bist du verrückt, weißt du nicht, wie es den armen Tieren geht und da wird schon noch sehr mit diesem moralischen Element gearbeitet, sowas bestimmt den Alltag der Menschen auch. Gibt es Einschränkungen der persönlichen Freiheit in Nordkorea, also ich hatte schon angesprochen die Reisefreiheiten, da rede ich gar nicht mal um das Land zu verlassen, sondern auch innerhalb des Landes, zum Beispiel ein weiterer Unterschied zur DDR. Ich bin normal getrennt von Leipzig bis zur Ostsee. Das ist in Nordkorea völlig undenkbar. Da gibt es überall Kontrollposten. Und wenn man sozusagen den Landkreis verlassen möchte, braucht man im Prinzip schon ein Papier, das einem das Ganze genehmigt. Das ist sicherlich ein Problem. Das Bildungssystem ist natürlich sehr stark staatlich dominiert. Die Berufswahl ist mindestens mal eingeschränkt. In der DDR war es ja schon auch so, dass man sich seinen Beruf frei wählen konnte innerhalb der bestehenden Grenzen und dennoch hat der Staat immer mal versucht, Einfluss zu nehmen. Das scheint in Nordkorea sogar noch stärker ausgeprägt zu sein. Dann die Militärdienstzeit, da gibt es immer widersprüchliche Aussagen, interessanterweise. Aber Fakt ist, dass die jungen Männer dort, ob nun tatsächlich freiwillig oder wir haben das freiwilliger Zwang genannt in der DDR, sozusagen pseudo-freiwillig dienen, das ist immer schwer zu sagen, aber wir reden da von 8 Jahren bis zu 10, 11, 12 Jahren oder so, die da dienen müssen. Und das ist schon eine andere Ausnahme, das ist auch so eine prägende Phase. Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie sind 17, 18 Jahre alt, da ist ein Jahr ja auch kein Jahr. Also ich bin jetzt 55, denke ich, hoppala, schon wieder ein Jahr vorbei. Also ich weiß ganz genau, das Jahr von 18 bis 19 hat ewig gedauert. Ja, das ist viel länger, die Zeit fließt viel langsamer. Man erlebt es viel intensiver.
Ist ja auch ein größerer Anteil der Gesamtlebenszeit, ne?
Stimmt, rein prozentual gesehen lässt sich das sogar mit mathematisch darstellen. Stimmt, genau. Und diese Zeit dann im Militär zu verbringen, ist natürlich auch hart. Also ansonsten gibt es wiederum Sachen, die das Gleiche sind wie bei uns. Also die verlieben sich und wenn sie Glück haben, wird das Ganze gleichmäßig beantwortet. Also man verliebt sich in jemanden, der einen auch mag und dann kommt man zusammen. Wenn sie Pech haben, halt nicht, dann haben sie Liebeskummer. Versuchen irgendwas und wenn es klappt, dann freuen sie sich und wenn es nicht klappt, dann ärgern sie sich, dass sie halt, was weiß ich, ihre 1000-Meter-Zeit nicht haben überbieten können oder irgendwie sowas. Es gibt gute Schüler, es gibt schlechte Schüler. Die Eltern sind genauso ambitioniert wie bei uns. Wenn das eigene Kind gut in der Schule ist, freuen die sich. Wenn das eigene Kind nicht so gut in der Schule ist, machen sie Sorgen. Schauen, ob sie nicht irgendwo Nachhilfe organisieren können, üben Druck aus oder sonst. Also einerseits anders natürlich der Alltag. Andererseits sind Elemente des Alltages erstaunlich ähnlich, wie sie bei uns sind. Sicherlich in einem anderen Kontext. Ne? Aber also wenn man bei uns irgendwie, ja, vielleicht diese Sonderedition der Sneaker kaufen möchte, die ja auch meistens nicht mehr vorhanden sind, dann freut man sich auch, wenn man sie erwischt hat. Und so ähnlich gehen die Menschen dort auch auf Jagd nach Konsumgütern, nur dass es da eben nicht um bestimmte Marken Sneaker geht, sondern um andere Produkte. Aber ja, also ich weigere mich so ein bisschen zu sagen, der Alltag läuft ganz anders ab als bei uns. Ist natürlich nicht der gleiche Alltag, weil es einfach andere Umstände sind und ein anderes System.
Ja, verstehe. Das, was Sie gerade beschreiben, dass trotzdem irgendwie Jagd nach Konsumgütern gemacht wird, ist super interessant, weil das ja eigentlich quasi der Teufel ist, ich überspitze natürlich, eigentlich der Teufel ist in diesem System, ja. Dem Konsum zu frönen. Und trotzdem scheint es dann irgendwie was sein, was in uns Menschen drin ist, das Bedürfnis zu haben, Dinge anzuhäufen oder etwas Neues zu bekommen. Also es ist schon interessant irgendwie, dass es einfach Teil unserer Menschlichkeit ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das die Gründe sind. Sie haben es vorhin kurz angedeutet, man hat die Psychologie vergessen bei diesen marxistischen oder sozialistischen Gedanken. Man vergisst die Psychologie dabei, beziehungsweise das, was ja eigentlich ganz tief in uns drinsteckt, nämlich, dass wir irgendwo vielleicht von Grund auf Kapitalisten sind oder zumindest Konsumisten sind.
Ja, ich meine, wenn man sich das kurz überlegt, wie lange gibt es den modernen Menschen schon, ich weiß gar nicht, 1 Million Jahre oder ein paar hunderttausend Jahre, ich weiß nicht, was der neueste Forschungsstand ist. Also der Homo sapiens, wie er da irgendwie durch die Savanne zieht oder Gott weiß was, und da irgendwo mit den Neandertalern noch kämpft. Ich meine, und dann schaut man sich mal an, wie lange es den aktuellen Menschen, wie wir ihn so kennen, gibt. Das ist ja ein Bruchstück. Und das wäre schon ziemlich erstaunlich, wenn alle Eigenschaften, die sich so in der Vergangenheit in den letzten paar hunderttausend Jahren angesammelt haben, wenn die jetzt plötzlich weg wären. Wir sind ja permanent damit konfrontiert, auch mit unseren Impulsen, mit unseren Instinkten, die uns dann zum Teil auch unzivilisiert vorkommen. Ja, man merkt das immer, wenn man Alkohol trinkt und dann irgendwo das Antrainierte fliegt raus. Und was dann übrig bleibt, ist dann oft ganz erstaunlich. Ja, denk mal, hoppala, was ist denn jetzt mit mir passiert oder was ist mit dem oder mit der passiert? Ja, wenn die Leute plötzlich ordinär werden oder gewalttätig oder Gott weiß wie was.
Aber auch ehrlich oder dann mal aus sich rauskommen und dann vielleicht auch über Emotionen sprechen können oder
will man das immer hören, ganz ehrlich. Also, ja, ich weiß schon. Aber der Punkt ist der, dass wir halten uns ja sehr viel zugute auf unsere Kultur und auf unsere Zivilisiertheit. Aber das habe ich übrigens beim Militär gemerkt. Das war so eines der wenigen sinnvollen Sachen, die ich dort gelernt habe. Unter extremen Umständen ist das plötzlich weg. Ich habe das mal verglichen mit einer Zwiebel, wo dann so die ganzen, also da ist so ein Kern. Der Kern ist eigentlich ziemlich hässlich, muss ich ehrlich sagen. Ich rede jetzt einfach mal bloß von mir, damit sich niemand angegriffen fühlt. Und dann gibt es aber diese ganzen Schichten, die da so draußen dran sind, die man so von frühester Kindheit über die Eltern, Erziehung und das tut man nicht. Und dann kommt dann noch die Ausbildung in der Gesellschaft mit dazu, sei es die Schule oder einfach das Miteinander mit anderen Menschen. Und irgendwann, ja, dann weiß man eben, das tut man und das tut man nicht und man spricht so und man verhält sich so. Man nimmt anderen Leuten auch nicht einfach Sachen weg. Kinder machen das ja, ne? Im Sandkasten, der sieht irgendwas da, denkt, oh geil, haben wollen, zack, ist weg. Und dann lernt man, nee, das macht man aber nicht. Und was ich gelernt habe beim Militär war, dass unter extremen Umständen, wenn man unter massivem Stress steht, schafft der Körper das nicht mehr, das aufrechtzuerhalten. Also wir hatten dort Phasen im Jahr, wo wir 2 Monate lang zum Teil am Stück weniger als 4 Stunden pro Nacht schlafen konnten. Und das ist ganz interessant, das macht was mit einem. Das ist ja, also anderswo wird das als Foltermethode eingesetzt. Ja, der Körper braucht den Schlaf. Und wenn er den nicht kriegt, schaltet er auf Überlebensmodus. Und das war so, dass tatsächlich all diese Dinge, die ja doch auch ein bisschen, aber doch Energie brauchen, also sich ordentlich, adäquat, rücksichtsvoll, zivilisiert zu verhalten, das fliegt weg, weil das brauche ich zum Überleben nämlich nicht, sondern man konzentriert sich dann auf den Kern. Und je extremer die Situation ist, umso mehr von diesen Hüllen der Zwiebel fallen weg. Und am Ende, wenn es wirklich extrem brutal ist, bleibt eigentlich nur noch der Kern übrig. Ich bin froh, dass ich die Phase nie erreicht habe. Aber mich wundert es zum Beispiel nicht, wenn ich davon höre, dass in einer Situation, wo zum Beispiel Krieg herrscht, wo Leute seit Monaten, Jahren im Schützengraben sitzen, wo auf der Uniform noch das Gehirn vom besten Freund klebt, weil der gerade eine Kugel in den Kopf bekommen hat, wo man in einem Brief daheim gelesen hat, von daheim gelesen hat, dass die eigene Familie gerade von einer Bombe ausgelöscht wurde. Und dann hat man noch einen Politoffizier hinter sich, der einem erklärt, da vorne, das ist der Feind und das sind überhaupt keine Menschen, das sind Tiere. Und dass dann Kriegsverbrechen stattfinden, ja, dass die Menschen sich gar nicht mehr menschlich verhalten, obwohl sie vorher noch so nette junge Männer waren, ja, so, das wundert mich kein bisschen. Und interessanterweise, wenn die dann wieder zurückkommen in ihr normales Umfeld, wundert es mich auch nicht, dass die nicht drüber reden, weil das kann man niemandem erklären. Das geht überhaupt nicht. Das macht für Menschen, die in ihrem normalen Umfeld sitzen, überhaupt keinen Sinn. Also treffen sich dann eher so ehemalige oder sowas, so Kameradschaftstreffen, die tauschen sich dann aus. Aber im Rest der Gesellschaft kommt das kaum an. Ja? Also sowas, Gott, wie kam ich da jetzt drauf? Aber es ist schon, der Mensch ist schon ein kompliziertes Gebilde, muss ich sagen. Und vieles von unseren Verhaltensweisen, die uns manchmal überraschen, sind eigentlich relativ gut zu erklären, wenn man sie in einem anderen Kontext mal sieht oder von ihrer Herkunft her.
Und sich dessen bewusst wird, ne? Also alles, was wir uns auch zivilisatorisch aufgebaut haben, alles, das Haus, in dem wir gerade leben, die Straßen, auf denen wir gerade fahren, das ist ja alles, heißt das, gibt es ja so ein schönes Gedicht, es ist alles nur geliehen, es ist ja alles nur deshalb vorhanden, weil wir es aufrechterhalten. Aber wenn wir es nicht aufrechterhalten würden und das auch wieder so aus dem All raus oder ins All rauszoomen würden, würden wir auf einmal feststellen, dass wir einfach auch nur Teil der Natur, Teil des großen Ganzen sind und dass wir ohne dieses Ökosystem um uns herum gar nicht überleben könnten, sondern wir versuchen uns irgendwie immer unser eigenes Ökosystem zu schaffen, so dass es möglichst angenehm für uns ist, weil das ja auch so ein kleines Bestreben ist, dass die Menschen haben, immer bequemer zu werden. Ohne das wird es gar nicht funktionieren. Und sich dessen bewusst zu sein, dass es auch mal wichtig ist, zum Beispiel Schwierigkeiten zu überwinden, dass es wichtig ist, dass nicht immer alles super einfach ist, dass es auch mal wichtig ist, in die Natur rauszugehen und sich mit seinem rudimentären Ursprung, sich dem nochmal bewusst zu werden, wie wichtig ist es, zum Beispiel einfach nur die Farbe grün zu sehen oder in die Ferne zu blicken oder lauter solche Dinge. Wenn man sich dessen nochmal bewusst wird, wird einem auch wieder klar, dass man eigentlich auch nichts anderes ist als ein Säugetier letztlich. Und lustigerweise, ich habe letztens erst davon gesprochen, eigentlich sind wir super hässliche Säugetiere, weil wir eigentlich so Nacktaffen sind, die fleckenweise behaart sind. Ja. Und wenn ich das jetzt übertragen würde auf einen Hund, es gibt so einen mexikanischen Hund, weiß ich nicht, ob Sie den schon mal gesehen haben, der hat nur so ein bisschen Haare auf dem Kopf und der Rest ist nackig. Genau dieser Hund sind wir eigentlich als Menschen bei den Säugetieren dieser Welt, die es so gibt und die wir so süß finden normalerweise.
Schönheit ist im Auge des Betrachters, aber ich meine, wenn man sich die biblische Geschichte so anschaut, der ganze Stress ging eigentlich los mit der Erkenntnis. Also ich frage mich manchmal, ob wir wirklich alles wissen wollen. Also ganz ehrlich, viele gerade tiefgreifende Erfahrungen sammelt man ja unter gewissen Schmerzen. Und ja, das ist dann schön, hinterher ist man halt schlauer. Aber wie ich vorhin sagte, ich spreche am liebsten über mich selber. Das ist für mich am sichersten. Diese Erfahrung da beim Militär hätte ich eigentlich gerne auch nicht gemacht. Klar hat mich das klüger gemacht. Das hat zur Selbsterkenntnis beigetragen. Aber ganz ehrlich, lieber wäre es mir gewesen, ich hätte das nie herausgefunden. Und wissen Sie, wenn man mal drüber nachdenkt, der Tod ist letztlich etwas, das beginnt mit der Geburt. Ja? Wenn man so auf sein eigenes Leben schaut und denkt, okay, ich bin jetzt hier geboren, mit ein bisschen Glück habe ich noch 90 Jahre und dann ist auf jeden Fall aber fini, das ist doch kein Leben. Also ich weiß nicht so ganz genau, ob dieses Zwanghafte, die Menschen aufklären und immer ihnen sozusagen die Augen öffnen müssen, ob man denen damit einen Gefallen tut oder ob es letztlich nur der Eitelkeit des Aufklärers dient, der dann vom Podest heraus irgendwo Weisheiten ausposaunt und sich dann toll fühlt und alle mit aufgerissenen Augen sagen, da bin ich ja noch nie drauf gekommen, aber es stimmt. Ich weiß nicht genau. Also ich finde, man hat auch als, jetzt wird's philosophisch, vielleicht sollten wir wieder zurück, aber man hat auch als Wissender in gewissem Sinne eine Verantwortung den Leuten gegenüber, sollte sich zumindest fragen, tue ich denen jetzt damit wirklich einen Gefallen oder nicht? Und ganz ehrlich, ich würde mich tierisch freuen, wenn die Generation meines Sohnes zum Beispiel nie wüsste, wie sich das anfühlt, wenn man an seine Grenzen gehen muss. Klar ist das instruktiv und man lernt dann was draus, aber nee, aber jetzt weiß ich wieder, warum wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind. Ich glaube, es ging auch um die Frage mit dem Pseudokapitalismus da in Nordkorea und dass die Menschen eigentlich auch alle nur Besitztümer haben wollen, ne? Adam Smith, ne? Der quasi im 18. Jahrhundert geschrieben hat, dass eine der wichtigen Triebkräfte quasi das Eigeninteresse ist. Komischerweise ist das bei uns so negativ behaftet, dieser Begriff Eigeninteresse. Wir übersetzen das dann schnell in Egoismus. In Egoismus, in Ismus ist ja immer eine Ideologie. Also man erhebt das Eigeninteresse über alles andere. Und das ist natürlich asozial, weil man lebt ja als Teil einer Gesellschaft. Und deswegen finden wir das schlecht. Aber ganz ehrlich, es gibt auch so Sprüche wie, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Da ist zumindest was dran. Und ich habe mich auch immer gefragt, wenn ich jetzt eine Führungskraft habe, dann hätte ich es schon gerne, dass es eine Führungskraft ist, die die eigenen Interessen auf jeden Fall mal wahren kann. Weil wie soll einer meine Interessen wahren, wenn er seine eigenen Interessen nicht mal auf die Reihe bekommt? Also was ich sagen will, es ist nicht so ganz einfach. Und wenn man das Eigeninteresse einfach mal sachlich sieht, dass jeder Mensch einfach so handelt und seine Ressourcen einsetzt und Entscheidungen trifft zwischen alternativen Verhaltensweisen, wie er oder sie das für im eigenen Interesse als am sinnvollsten erachtet, dann finde ich das schon mal ein interessanter Ansatz. Und mit solchen Menschen oder mit, wie soll ich sagen, wenn man mit diesem Menschenbild arbeitet und darauf aufbaut und sagt, okay, die Menschen sind so und jetzt möchte ich gerne irgendwo ein Modell des gesellschaftlichen Zusammenlebens konstruieren, entwickeln, wo bestimmte Ziele erreicht werden, aber nicht, indem ich versuche, die Menschen umzuprogrammieren, sondern indem ich einfach akzeptiere, wie sie sind. In der Demokratie nennen wir das Toleranz übrigens, ein Begriff, der sehr viel strapaziert wird und selten angewendet, selten umgesetzt, vor allem von denen, die es fordern. Wenn ich also tolerant bin und die Menschen einfach mal so akzeptiere, wie sie sind, dann sind die halt faul. Klar sind die faul. Sind die halt eigensüchtig. Logisch schauen die auf ihre eigenen Interessen. Wenn dem nicht so wäre, wären die vor 100.000 Jahren schon längst gestorben. Ja. Und dann versuche ich aber mit dem Material, das da ist, etwas zu machen, anstatt mir irgendeine Utopie auszudenken und zu sagen, so Leute, und damit es funktioniert, müsst ihr euch aber jetzt komplett anders verhalten. Und das ist immer der Pferdefuß bei diesen staatssozialistischen Systemen, zu denen Nordkorea eben auch gehört, dass da die Führung, aus welchen Gründen auch immer, versucht, ein Konzept in der Gesellschaft umzusetzen, sei es in der Wirtschaft oder in der Politik oder in allen anderen Bereichen, das letztlich gegen diese ureigensten Instinkte der Menschen geht. Und das schafft man mit Propaganda, also indem man die Leute quasi anschreit mit einem Megafon, mitten ins Gesicht rein, bis denen die Ohren klingeln, oder mit Gewalt, mit Repression. Anders geht's nicht. Deswegen übrigens auch meine Ablehnung solcher ideologiebasierten Systeme, weil die früher oder später immer in so etwas resultieren werden. Bis hin zu den Folterkammern und den Scheiterhaufen und Ähnlichem, die wir dann bei uns im Mittelalter auch hatten.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Megafon mit Megafon ins Gesicht. Das ist wahrscheinlich jetzt so das Endstadium, oder, in dem man sich befindet, wo das dann gemacht wird? Oder wurde das von vornherein so praktiziert?
Nein, also das sieht man auch wiederum, wenn man sich diese sozialistischen Systeme im Vergleich anschaut. Die fingen eigentlich alle relativ, wie soll ich das sagen, vorsichtig an. Also weil die Idee eines Gläubigen, eines Überzeugten von einer bestimmten Idee ist ja, also die wenigsten Menschen sind von sich aus böse und sagen so, jetzt bin ich heute aber mal so richtig ein Schwein gegenüber allen anderen. Es hält sie nicht davon ab, das de facto zu sein, aber das ist in der Regel nicht, bis auf wenige Psychopathen, in der Regel nicht die eigentliche Intention, sondern die Intention ist ja, man will den Menschen etwas Gutes tun. Und man glaubt ja, die wollen das, die freuen sich darüber. Also sagt man, hey, und jetzt verteilen wir zum Beispiel mal endlich mal das ganze Vermögen hier in der Gesellschaft fair. Ja, also diese ganzen sozialistischen Systeme fangen ja an mit einer Enteignung, speziell in der Landwirtschaft, bei unterentwickelten Ländern, weil das eben das Hauptproduktionsmittel war, bei höher entwickelten, bei dem paar, wo es der Fall war, eben auch in der Industrie. Und da fängt man auch erst mit den ganz Großen an. Also man sagt gar nicht, hier der kleine Lebensmittelhändler um die Ecke wird enteignet oder der kleine Bauer mit 1-2 Hektar wird enteignet, sondern wir fangen mal an mit den Großkapitalisten und mit den Großgrundbesitzern. Und Da wird das Land umverteilt und dann freuen sich alle und man erwartet dann im Prinzip eine entsprechende Kooperation und sagt so, und jetzt habt ihr ja ihr Land bekommen und da könnt ihr ja auch mal ein bisschen hier mitmachen und das System weiterhin stärken. Dann kommen dann in der Landwirtschaft so Sachen wie, naja, aber wisst ihr Leute, wenn ihr jetzt hier dabei auf eurem kleinen Feld bleibt, das wir euch gerade gegeben haben, das ist ja ineffizient. Warum tut ihr euch nicht zusammen? Dann könnt ihr halt zu 10 oder zu 100 euch vielleicht einen Traktor kaufen, den sich ein Einzelner nicht leisten könnte. Ist es doch viel produktiver und da haben alle was davon. Da geht der Ärger dann meistens los. Da hat man dann so ein paar, die sagen, ja, ja, klar, gute Idee, warum nicht? Und man hat aber so ein paar störrische Bauern. Es ist wirklich spannend, diese Kollektivierungsgeschichte. Es sind wirklich öfter die Bauern, die da am ehesten den Durchblick haben und sagen, nö, könnt ihr gerne machen, aber ich nicht. Meine Familie wartet seit ein paar Jahrhunderten drauf, dass wir endlich vom Pächter zu jemandem werden, der eine eigene Scholle besitzt. Ich glaube, es ist auch ein bisschen die Greifbarkeit des Landes als Produktionsmittel. Man sieht einfach, was man hat. Nö, macht mal, aber wir machen da nicht mit. Und die versucht man dann zu überzeugen. Sagt aber, hey, Paul, hör doch mal, guck doch, Traktor, da musst du nicht mehr hinterm Pferd herlatschen und dann Acker pflügen, sondern wir können das mit dem Traktor machen. Und Saatgut und so, klar kannst du versuchen, dein eigenes zu züchten, aber wenn wir gemeinsam einkaufen, kriegen wir einen besseren Preis oder wir können mehr Dünger kaufen in größeren Mengen und wir können vielleicht auch ein kleines Forschungsinstitut finanzieren, das unsere Agrarwirtschaft noch ein bisschen weiterentwickelt. Mach doch mit. Und wenn der Paul dann immer nur sagt, ja, ja, mag ja sein, aber ich mach da nicht mit, dann denkt man ja, komm, Alter, wenn du nicht mitmachst und noch ein paar andere auch nicht, dann funktioniert das nicht. Also komm jetzt, mach. Ja, und so steigert sich das langsam. Und das haben wir in all diesen Systemen und es wird dann irgendwann natürlich, wie gesagt, durch diese Bürokratisierung wird es auch entmenschlicht, es wird zum Prinzip. Der Mensch selber wird nur mehr eine Nummer irgendwo in irgendeiner Spalte, in der Tabelle auf Seite 53 in einem Bericht, in irgendeiner Statistik. Und da setzen dann die härteren Propagandamaßnahmen ein, bis hin eben dann tatsächlich zu Zwangsmaßnahmen, Enteignungen, in manchen Ländern körperliche Gewalt bis hin zum Tod. Hatten wir in der DDR nicht, in Nordkorea interessanterweise bei der Kollektivierung auch nicht. Die ist dann nach dem Koreakrieg vollzogen worden, wo eine derartige Polarisierung schon in der Gesellschaft stattgefunden hat durch den Koreakrieg und auch eine Militarisierung und eine, wie soll ich sagen, auch die natürlich die Furcht der Leute vor der Staatsgewalt, dass die Kollektivierung da, ich glaube, Ende der 50er Jahre, 1958 recht schnell abgeschlossen war. Aber das Grundprinzip ist immer das Gleiche. Man fängt langsam an und es steigert sich dann. Und irgendwann, wenn die Leute nicht mitmachen wollen, wird auch die Intensität der Maßnahmen, mit denen man sie dann zum Mitmachen bewegen will, mal euphemistisch ausgedrückt, immer stärker.
Mhm. Welche Rolle spielen in dem Zusammenhang Technologien, die schon eine gewisse Kontrolle ermöglichen? Also wir haben ja jetzt bei uns in Europa zum Beispiel den AI Act verabschiedet. Ich habe da letztens mit dem Patrick Breyer von der Piratenpartei kurz gesprochen. Das ist ja diese Digitalisierungspartei, die diesen AI Act, so wie er verabschiedet wurde, zumindest ablehnen, weil der noch zulässt, zum Beispiel über künstliche Intelligenz Massenüberwachung zu machen über Kameras etc. Und ich kann mir jetzt aber gut vorstellen, das sind ja auch die Bilder, Sie haben China gerade vorhin kurz angesprochen, die Bilder, die man zumindest aus China kennt, wo es dann bestimmte Zonen gibt, die man nur noch unter bestimmten Voraussetzungen verlassen darf und das natürlich relativ einfach zu kontrollieren ist, weil jeder mit seinem Smartphone dann einen QR-Code einfach herzeigen muss und der leuchtet dann grün oder rot, je nachdem, ob ich eben durchgehen darf oder nicht auf. Und in der Corona-Zeit hat man es ganz besonders mitbekommen aus China. Und jetzt die Frage, ist das in Nordkorea vergleichbar? Gibt's da sozusagen auch diese Technologie, die eingesetzt wird zur Kontrolle?
Davon ist auszugehen. Also ich weiß darüber naturgemäß sehr wenig, weil das System natürlich auch jetzt nicht unbedingt jeden Tag in der Zeitung transparent darüber berichtet. Aber es ist schon so, dass die Zahl der Kameras im Alltagsbild größer geworden ist. Interessantes Beispiel ist auch die Einführung der Mobilfunktechnologie in Nordkorea. Das haben die mal versucht, so Anfang der 2000er, in Kooperation mit einer thailändischen Firma. Da ist dann interessanterweise nichts draus geworden. Und einige Jahre später ging es dann plötzlich. Und meine Vermutung, mehr ist es dann in dem Fall eben nicht, aber es ist schon unterfüttert mit ein bisschen Daten. Meine Vermutung ist, dass es darum gegangen ist, dass man halt so ein digitales Funknetz mit entsprechender Software natürlich zumindest mal besser kontrollieren kann. Ich meine, eins ist klar, so ein System wie Nordkorea, das sozusagen diesen monolithischen Anspruch hat, dieses Machtmonopol, ist natürlich sehr besorgt, dass das Ganze irgendwie außer Kontrolle geraten könnte. Und die haben ja Beispiele gesehen, sei es jetzt der ganze Ostblock, Sowjetunion, selbst China, Tiananmen 1989 und ähnliches. Also sie haben in einem vorherigen Podcast auch mal über die diversen Volksaufstände gesprochen, ob die nun intern waren oder von außen provoziert oder beides, spielt ja keine Rolle. DDR, Tschechien, Polen, Ungarn, ja, all diese Sachen. Da haben die Nordkoreaner schon Angst, die nordkoreanische Führung, muss man sagen, schon Sorge, dass ihnen sowas auch passiert. Und natürlich, wenn man sich fragt, wie solche Volksaufstände zusammenkommen, dann ist der Kern eigentlich immer Kommunikation zwischen möglichst vielen Leuten. Also was man, eine Frage, die ich auch sehr oft bekomme, ist, gibt es eine Opposition in Nordkorea zum Beispiel? Ne? Und die beantworte ich dann immer so, dass ich sage, ja, also ich weiß auch selbst, dass es Menschen gibt, das sind ja Menschen, ja, wie Sie und ich, die haben ja ein Gehirn und viele von denen benutzen das auch. Die denken und die sehen ja die Widersprüche im Alltag. Die sehen ja, dass bestimmte Sachen nicht funktionieren. Informationen kommen auch manchmal ein bisschen rein von außen, sodass man einen Benchmark hat und sehen kann, opala, da stehen wir, ja, und das ist möglich anderswo, warum bei uns nicht. Aber bevor aus so einem Menschen mal ein Oppositioneller wird, jemand, der also nicht nur unzufrieden ist, sondern darüber hinaus aktiv wird, da braucht es ein paar Faktoren. Das eine ist, der Mensch muss erkennen, er ist nicht alleine. Man muss Gleichgesinnte finden. Das ist in einem Land wie Nordkorea extrem schwierig, weil dort die gegenseitige Überwachung relativ groß ist, unter anderem auch vermittelt, unter anderem durch diese neuen digitalen Möglichkeiten, aber das war vorher auch schon so. Also da hat man schon sehr aufeinander geschaut. Da gab es auch so ein Blockwartsystem, diese Inminban heißt das in Korea, so eine Bevölkerungsgruppe, was wiederum Vorläufer im imperialen China hat übrigens. Also da wollen wir gar nicht so sehr nur auf Nordkorea zeigen. Also diese gegenseitige Überwachung. Man will also zunächst mal feststellen, bin ich der Einzige, der das hier so sieht oder gibt es andere, die das ähnlich sehen? Und dann muss man sich irgendwo organisieren und auch Ideen erarbeiten, was man tun kann, Aktionen planen, Konzepte, sonst wie irgendwie sowas. Und das braucht die menschliche Kommunikation und Zusammenarbeit. Und deswegen sind Staaten gerade in diesem System ganz besonders bemüht, die Kommunikation zu kontrollieren. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann die Kommunikation entweder verhindern, das ist ein Weg. Und der andere Weg ist, die Kommunikation möglichst lückenlos zu überwachen. Stasi, das Thema haben wir ja gehabt, wo die Staatsführung in der DDR den eigenen Leuten ja auch nicht vertraut hat. Und wo dann eben da das System mit den hauptamtlichen und inoffiziellen Mitarbeitern da war, wo man auf analogen Wege quasi noch versucht hat, irgendwo rauszufinden, was ist eigentlich los, um dann entsprechend eingreifen zu können. Und da sind die neuen Technologien einfach aufgrund der Digitalisierung natürlich schon erschreckend. Also wir haben früher in der DDR immer gesagt, naja, meine Güte, dann wissen die halt was über mich, aber das verschwindet dann in irgendeiner Akte und kein Mensch findet das jemals wieder, außer die interessieren sich für mich speziell. Ein Computer wird nicht müde, ja, und ein Computer, wenn er gut programmiert ist und gerade AI, die sich dann schlimmstenfalls noch selbst programmiert, die sucht natürlich permanent und immer schneller werdend und 24 Stunden am Tag und die stellen dann Verknüpfungen her, dass ein menschlicher Überwachungsstaat, also ein analog betriebener Überwachungsstaat nie hinkriegen würde. Also von daher, ja, natürlich ist das Risiko schon da. Gleichzeitig aber, und das, ich bin halt so ein Optimist, ich entschuldige mich dafür, aber es ist ja immer so einerseits, andererseits. Ne? Gleichzeitig geben natürlich die neuen digitalen Medien und Möglichkeiten, den Menschen auch ganz andere Mittel an die Hand, miteinander zu kommunizieren, die sie vorher nicht hatten.
Das ist.
Und ich glaube, das ist ein bisschen wie so ein permanentes Wettrüsten. Wo das sich ständig hochschaukelt und ich glaube, das abschließende Urteil ist noch nicht gesprochen, wer dann am Ende gewinnt. Ich glaube, da gewinnt sowieso keiner. Das ist ein ständiger Prozess des Aufholens und Nachlegens und Aufholens und Nachlegens. Das sehen wir in der internationalen Verbrechensbekämpfung ja genauso, ja, wo weiß ich, Telegram ist halt bekannt dafür, dass da bestimmte zwielichtige Personen da miteinander kommunizieren können. Ja, aber in dem Moment, wo ich das Ding hacken kann, ist natürlich super, dann weiß ich ganz genau, was die miteinander kommunizieren ohne irgendwie Hunderttausende von Agenten in jedem Land haben zu müssen, die dann irgendwo ständig Zigarette rauchen, irgendwo im Auto sitzen vor einem Hauseingang und hoffen, dass irgendwann mal ein Verdächtiger rauskommt und irgendwo zu einem anderen hinmarschiert. Also wissen Sie, was ich meine? Das hält sich ein bisschen die Bahn. Wie das in Nordkorea aussieht, ist schwer zu sagen. Fakt ist, die haben dort ein Mobilfunknetz und zwar ein moderneres. Also da geht es schon um Smartphones, da geht es auch um Datenübertragung. Die letzte Zahl, die ich hatte, aber die ist veraltet, liegt sogar ungefähr 6 Millionen Smartphones, die es in Nordkorea gibt, bei einer Bevölkerung von 25 Millionen. Das ist schon eine ganze Menge. Wir wissen, die haben ein Intranet im Land, kein Internet, aber ein Intranet. Und wir wissen, dass einige von denen auch tatsächlich Anschluss ans Internet haben. Und ja, das ist sozusagen mal der Stand der Dinge. Also die Kommunikation intern funktioniert schon so halbwegs, nach außen nicht. Wobei eben über den Weg China doch immer wieder ein bisschen Input auch von außen hineinkommt. Und auch da hilft mir meine DDR-Biografie wieder der sogenannte Buschfunk, wie man das früher politisch unkorrekt nannte. Ich glaube, das Wort darf man heute nicht mehr verwenden, aber Sie wissen, was ich meine. Ja, schwierig. Also sozusagen die informelle Kommunikation untereinander. Ach so,
nee, Buschfunk kenne ich schon. Ich weiß nur nicht, ob es politisch korrekt ist oder nicht.
Das ist ein böses Wort, darf man nicht sagen. Damit sind wir schon wieder mitten in der Ideologie drin, wo wir schon Angst haben, irgendein Wort zu sagen. Da habe ich immer ein bisschen Angst, denke, oh, das habe ich schon mal erlebt. Da dachte ich, das ist vorbei. Natürlich unter ganz anderen Vorzeichen. Jedenfalls, auch wenn nur eine kleine Information an einer Stelle nach Nordkorea reinkommt, kann man schon davon ausgehen, dass die sich relativ weit verbreitet und man kriegt davon aber nichts mit. Ein Kollege von mir hat mal eine Umfrage gemacht mit nordkoreanischen Flüchtlingen. Die sind eigentlich unser Hauptmaterial so als Wissenschaftler, wenn wir versuchen, einigermaßen gesicherte Erkenntnisse, nicht nur ich habe gehört oder Spekulationen, sondern gesicherte Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was dort innerhalb der Gesellschaft passiert und wie die Menschen auch denken und fühlen und handeln. Und der hat mal gefragt, wie so die Kommunikation in ihrem Umfeld so gelaufen ist, zu wem sie das meiste Vertrauen haben. Da kamen dann zum Teil weniger überraschende Ergebnisse raus. Also innerhalb der Familie ist das Vertrauen am größten. Bei Fremden ist es am geringsten, Arbeitskollegen so. Aber da sieht man dann schon, dass da auch tatsächlich differenziert wird. Und das ist an der Stelle das Gute bei solchen Studien. Es ist halt ein tatsächlicher Nachweis. Es ist empirisch nachgewiesen und nicht nur irgendwie einer hat mal was gehört und aus einer Anekdote eine Theorie entwickelt, sondern das ist dann schon so. Wie gesagt, die Leute sind ja genauso klug wie wir auch. Und die leben dann unter Beschränkungen in ihrem System und finden dann Mittel und Wege. Und ich persönlich bin zuversichtlich, dass die das schon hinkriegen. Auch wenn das System versucht, sie daran zu hindern, mit zu kommunizieren, sich auszutauschen. Das heißt nicht, dass es morgen einen Volksaufstand geben wird. Das heißt aber auch nicht, dass es morgen keinen geben wird. Ich glaube, es ist so. Es ist tatsächlich möglich. Und gerade meine DDR-Erfahrung hilft mir da auch wiederum extrem vorsichtig zu sein mit Vorhersagen, was alles sein wird, was nicht sein wird. Schäuble, Gott habe ihn selig, hat im Februar 1989 noch gesagt, die DDR ist auf absehbare Zeit stabil und wir sollten irgendwo schauen, dass wir mit denen irgendwo so klarkommen, wie sie sind, weil die Hoffnung, dass sich da von alleine was ändert, ist trügerisch. Ja, ich selber, selbst im August 1989 noch, als dann schon diese Fluchtbewegung über Ungarn losging, hätte ich nicht geglaubt, dass wir ein Jahr später schon wieder vereinigt sind, bitte. Wenn man sich das überlegt, das zerreißt einem ja das Gehirn. Am 9. Oktober in meiner Heimatstadt Leipzig diese große Demonstration, wo ich das erste Mal wahrgenommen habe, dass die Menschen, nicht nur einer, sondern viele, gegen den Staat aufstehen. Und dann im Juli 1990, das war ja, weiß ich, 8 Monate, 9 Monate später, dann schon die D-Mark eingeführt. Ja, das 8 Monate, ich meine, wenn wir eine Professur besetzen an der Uni Wien, dauert das länger als 9 oder 10 Monate. Ja. Und hier reden wir davon, dass komplett ein Land, das eigentlich halbwegs funktioniert hat, dann plötzlich sich selber aufgelöst hat in affenartigem Tempo. Achso, das möchte ich vielleicht nur sagen, weil wir über diese Kristallisationspunkte sprechen und auch, was ist, wenn ich als Nordkoreaner jetzt irgendwo unzufrieden bin und suche mir einen Gleichgesinnten. Sie haben mich über diese neuen Medien gefragt. In der DDR war es so, da ging man zu den Kirchen. Wie wir in Leipzig, ich wusste sehr genau, wenn ich nach Leuten suche, die staatskritisch sind, ich wusste ganz genau, wo ich hingehen muss, um die zu finden. Ja, und da hatte man so ein bisschen Sorge, naja, da sitzt da vielleicht die Stasi irgendwo mit dabei, aber als junger Mensch ist einem das ja auch irgendwie wurscht, da ist man ja irgendwie noch so heldenhaft und so. Ich war nicht heldenhaft, ich bin da auch nicht hingegangen, aber ich wusste, wo ich hätte hingehen müssen. Und das ist etwas, wo die DDR-Führung sich einen riesen Fauxpas geleistet hat, aus ihrer Sicht natürlich, dass sie die Kirchen halt zugelassen hat. Wenn sich die Biografien auch von DDR-Politikern anschauen nach der Wende, da haben ja viele mit der Kirche etwas zu tun. Angela Merkel, da kenne ich die Familie auch noch recht gut. Der Vater, gut aus Hamburg eingewandert, war auch Pastor. Thierse kam auch aus der Kirche. Also das Christentum als solches, nicht als Untergrundchristentum, sondern die Kirchen gab es ja, die Gemeinden gab es. Die Montagsdemonstration in Leipzig ist bei der Nikolaikirche losgegangen, ist aus dem Friedensgebet entstanden. Die ganze Umweltbewegung, die wir in der DDR dann hatten, aus sehr, sehr guten Gründen, weil das war eine Katastrophe, die war auf die Kirchen konzentriert. Und die Kirchen waren schlau, die haben das Thema Frieden zu ihrem eigenen gemacht, da haben sie mit der SED auf eine Linie gelegen und haben es geschafft, dann entsprechend auch Unterstützung zu bekommen. Und die Bundesrepublik Deutschland-West hat auch eine sehr kluge Politik betrieben. Die haben dem Honecker immer, wenn er Geld brauchte, haben sie ihm welches gegeben und haben als Gegenleistung aber verlangt, dass er die Kirchen möglichst in Ruhe lässt. Die waren also auch so ein bisschen sakrosankt. Also bevor man dann so einen Kirchenfunktionär, bei uns waren es ja hauptsächlich Protestanten, bevor man so jemanden verhaftet hat, da musste schon sehr, sehr viel passieren. Also die hatten schon auch sehr viel Freiheit und wussten das. Und das fördert natürlich den Mut, auch wenn man weiß, dass einem eigentlich nichts passieren kann, dass man sozusagen geschützt wird von seiner Robe, die man da trägt, ob man sie nur wirklich trägt oder nur sinnbildlich. Ja? Sowas gibt es in Nordkorea eben nicht. Ja? Also es gibt immer wieder Berichte über mögliche Untergrund- oder Hauskirchen. Nordkorea hat andere Religionen auch, den Buddhismus zum Beispiel, wenn man dort durchs Land reist. Ich war auch mehrfach in buddhistischen Klöstern, da werden einem dann auch so, da tauchen dann auch so Mönche auf, wo man dann wiederum das typische Problem bei Nordkorea hat, man weiß halt nicht, wie echt die sind. Die sehen schon aus wie Mönche, also so mit glatt rasiertem Kopf und entsprechend so eine grau-rote Robe mit so einer Perlenschnur irgendwo um den Hals und ob das aber nun Genossenmönche sind oder wirkliche Mönche, weiß man nicht so ganz genau. Welche Rolle die dort spielen in den einzelnen Communities, weiß man auch nicht. Man kann davon ausgehen, dass das System ein Auge auf sie hat, aber man weiß halt nicht, wie die Spielräume möglicherweise sind. Und was wir gelernt haben, ist, dass wenn es sozusagen einen Impetus von außen gibt, solche scheinbar wenig relevanten Gruppierungen, Institutionen plötzlich richtig groß werden. Und das kann sicherlich in Nordkorea auch passieren. Deswegen, wie gesagt, ich würde mir keine Vorhersage anmaßen.
Ja, zumal diese Räume ja inzwischen gar nicht mehr unbedingt physisch sein müssen, sondern wenn es dann tatsächlich diese Smartphones gibt und wenn es dann auch tatsächlich mehr werden, die vielleicht auch einfach digital sein können, diese Räume, ja, dann muss man auch gar nicht vor Ort sein oder müssen die Gleichgesinnten gar nicht vor Ort sein, sondern können auch verteilt sein. Okay.
Und das Ganze geht ja weiter. Ich meine, es ist natürlich klar, dass man Gespräche abhören kann und nicht mehr nur, dass ein Mensch da mit einem Kopfhörer sitzt, sondern das machen ja Computer über Spracherkennung und Algorithmen suchen dann nach bestimmten Begriffen. Ja, das ist klar. Aber was ist denn mit dieser Kommunikation, die zum Beispiel in Computerspielen drin versteckt ist, ne, wo man quasi chattet? Das ist schwieriger zu überwachen. Oder was ist, wenn die Leute mit Codes arbeiten, ja, wo der Algorithmus nicht dahinter steigt? Also darum meine ich, also dieses Wettrüsten, das gibt es schon, ja, zwischen den Überwachten und den Überwachenden. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das Ganze immer nur 100% zugunsten der Überwacher ausgeht.
Okay, spannend. Jetzt haben Sie vorhin noch mal kurz gesagt, weil Sie gesagt haben, da kommt dann vielleicht ein Impuls von außen. Meinen Sie damit einen Impuls, wenn jemand mal in Amerika zu Besuch war? Das hatten Sie vorhin kurz erwähnt, dass es da Leute gibt, die in Amerika zu Besuch waren und dann mit diesen Geschichten wieder nach Hause kommen. Zwei Fragen dazu, ist das gemeint? Und Frage zwei, wieso lässt man überhaupt jemanden ausgerechnet in die USA?
Nein, also sowas hatte ich jetzt nicht gemeint. Das passiert schon. Also es gibt schon Leute, die, weiß ich, als Diplomaten tätig sind oder im Außenhandel tätig sind oder Sportler, dass die mal ins Ausland kommen. Aber nein, diesen Impuls habe ich nicht gemeint, sondern da braucht es schon ein bisschen mehr. Schauen wir uns die DDR wieder an. Der eine große Impuls war Gorbatschow, der da an die Macht gekommen ist. Und bevor man dann zum Beispiel die Zeitschrift Sputnik eine sowjetische Zeitschrift hat man 1988 verboten in der DDR, das muss man sich vorstellen. Bevor das verboten wurde, ist aber doch einiges von diesem Glasnost und Perestroika und diesen ganzen Gedanken dann schon publik geworden. Das sowas ist ein Impetus. Oder die Solidarność-Bewegung in Polen, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, wann das 1980. Es war mir völlig unbegreiflich. Das war so eine völlig neue Erfahrung, dass in einem sozialistischen Land plötzlich die Arbeiter streiken. Das war etwas, das hatte ich vorher irgendwie mehr mit dem Kapitalismus in Verbindung gebracht. Oder das hat auch Ihre Interviewpartnerin bei einem der anderen Podcasts erwähnt, diese Volkskammerwahl von Anfang 1989, wo also offensichtliche Wahlfälschung betrieben wurde und wo dank der Westmedien, die wir ja in der DDR alle konsumiert haben, jeder letztlich davon erfahren hat. Das muss man ja auch sagen. Also das darf man nicht unterschätzen. Die meisten DDR-Bürger hätten nicht wirklich in dem Maße erfahren von dieser Volkskammerwahl, ich glaube Mai 1989 war es, wenn die Westmedien nicht darüber berichtet hätten. Und solche Dinge sind, das meine ich dann mit Sachen, die solche Auslöser sein können. Es könnte auch gut sein, wenn zum Beispiel so ein Führer überraschend stirbt. Ich meine, es sind ja alles Menschen, ja, kann ja passieren, dass dann mal die Treppe runterfällt oder hat irgendwie ein Aneurysma, das vorher keiner entdeckt hat und plötzlich stirbt er und die Nachfolge ist nicht adäquat geklärt. Es bricht vielleicht den Machtkampf an der Spitze aus. Das reicht schon aus. Sowas kann dann schon im Prinzip eine Situation herstellen, wo plötzlich diese ganzen unterdrückten und bisher nicht nach außen getragenen Gedanken plötzlich mit Macht nach oben kommen. Das ist ja das, was wir im Herbst 1989 gesehen haben. Wie gesagt, für mich deswegen das Schlüsselerlebnis, ich kann es immer nur wiederholen, die Demonstration am 9. Oktober in Leipzig, wo diese knapp 100.000 Leute auf der Straße waren. Der Staat hat nichts dagegen getan. Und wiederum, sehr spannend, die westlichen Medien auf dem Dach von der reformierten Kirche, das ist die Kirche von meiner Mutter übrigens, witzigerweise, da im Glockenturm saßen zwei Hanseln mit einer Videokamera. Wir reden von 1989, da hat in der DDR eigentlich noch keiner eine Videokamera gehabt. Egal, die hatten jedenfalls eine. Ich vermute, die hatten entsprechend Kontakte. Und die haben das gefilmt. Die Aufnahmen kennen wir, glaube ich, ne? Wo die Leute dann so über den Ring marschieren, vorne die mit den Transparenten, keine Gewalt und wir sind das Volk und so weiter. Und die Aufnahmen waren innerhalb von, ich glaube, 1-2 Stunden waren die schon im Westen und sind dann bei ARD und ZDF gelaufen. Und da haben dann die 17 Millionen DDR-Bürger, die nicht da in Leipzig waren, haben das gesehen und haben gedacht, wow. Und nicht nur wow, da sind diese paar 10.000 Leute, die demonstrieren, sondern wow, der Staat hat nichts gemacht. Und sofort hat die SED-Führung ja reagiert. Die haben den Honecker abgesetzt, den Egon Krenz eingesetzt und plötzlich wurde das DDR-Fernsehen offener und schwuppdiwupp, irgendwann fingen dann an, auch meine kleinbürgerlichen Verwandten zur Montagsdemo zu gehen. Da wusste ich dann schon, es ist vorbei, die DDR ist tot. Als dann selbst diejenigen, die eigentlich Angst hatten, sich zu äußern und die immer so mitgeschwommen sind, dann plötzlich auch mal zur Demonstration gehen wollten. Auch die Demo vom 4. November in Berlin fand ich dann schon längst nicht mehr so spektakulär, weil da war der Zug war schon längst aus dem Bahnhof. Da war jedem schon klar, alles klar, das System tut hier nichts mehr. Und deswegen fand ich persönlich auch die Maueröffnung zum Beispiel. Ich fand es super, habe mich drüber gefreut, bin dankbar dafür, aber das war für mich nicht der Moment. Für mich war das klar, dass die Mauer irgendwann aufgeht. Ob nur am 9. November oder am 9. Dezember oder am 9. Februar, wurscht. Aber der Weg war eindeutig. Für mich war der Schnitt der 9. Oktober. Und so ein Ereignis, wenn es das gäbe in Nordkorea, aus welchem Grund auch immer, und wenn die Leute entsprechend darüber informiert werden würden, sodass das sozusagen das entsprechend die Masse das auch trägt, dann kann man nicht wirklich sagen, was als nächstes passiert.
Okay, interessant. Kriegen Sie oder haben Sie das auch mitbekommen, dass ja ab und zu Nordkoreaner, wenn sie flüchten, flüchten sie ja in der Regel nach Südkorea. Ja. Und da gibt es dann auch oftmals Personen, oder letztens habe ich es gelesen, dass dann so war, dass eine Person scheinbar nach Südkorea geflüchtet ist und hat dann irgendwie einen Ballon mit Flyern, mit ganz vielen Flyern, wo drauf stand, ich bin geflüchtet oder ich bin jetzt frei oder irgend sowas in die Richtung stand drauf, haben diesen Ballon nach Nordkorea rübergeschickt und diese Flyer dann eben verteilt. Und daraufhin muss wohl der Kim Jong-un selbst eine Attacke, nenne ich es jetzt einfach mal, gestartet haben und Müll nach Südkorea geschickt haben. Aber sowas könnte ja dann auch dazu beitragen, oder? Also jetzt nicht diese Müll hin und her schicken, aber diese Flyer dann zu verteilen.
Naja, der Grundgedanke dahinter ist einfach der, dass man versuchen möchte, die Isolation der Nordkoreaner von externer Information zu durchbrechen. Es gibt eine große Diskussion auch unter Menschenrechtsgruppen und Aktivisten, ob das der richtige Weg ist mit diesen Flyern, weil das ist ja schon auch Propaganda. Und die Nordkoreaner sind ja auch nicht blöd. Also wissen Sie, wenn Ihnen einer zu offensichtlich eine Meinung, ein Bild aufdrücken möchte, dann haben die meisten von uns, die meisten Menschen einen internen Abwehrmechanismus. Die geschickteste Indoktrination ist eine, die man eigentlich nicht mitkriegt. Und so ein Flyer mit einer Dollarnote dran, damit man ihn noch aufhebt, ist nicht sehr geschickt. Das ist eigentlich sehr eindimensional gedacht. Und Park Sang-hak heißt der unter anderem, das ist so der prominenteste Ballonschicker nach Nordkorea. Der wird auch sehr kontrovers diskutiert, weil auch andere Menschenrechtsgruppen sagen, er macht im Prinzip unsere Arbeit schwerer damit. Es ist fragwürdig, was da die Auswirkung des Ganzen ist. Es gibt andere Ansätze, wo man sagt, wir sollten versuchen, vielleicht die Bestrahlung Nordkoreas mit normalen medialen Inhalten aus Südkorea zu verstärken. Wie gesagt, meine eigene Biografie. Ich bin, nachdem wir aus der Sowjetunion zurückgekehrt sind, habe ich ja in der DDR gelebt von 1978 bis, ja, 90 oder was, 89, je nachdem, wie man zählen will. Und in der gesamten Zeit habe ich nur Westfernsehen gesehen und Westradio gehört, was übrigens legal war. Das erste Mal DDR-Radio habe ich allen Ernstes beim Militär gehört, weil da war es verboten. Aber ansonsten sind wir in Leipzig. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo Leipzig liegt. Schauen Sie mal auf die Landkarte. Ich will Sie nicht verarschen. Ich sag das aus einem bestimmten Grund. Da sind wir mit NDR2 aufgewachsen. Norddeutscher Rundfunk 2. Und da sagt man sich auch, warte mal, Leipzig? Ich meine, gut, wenn man in München sitzt, kommt einem das schon als Norden vor, irgendwie alles, was nördlich der Donau ist. Aber mal ganz sachlich gesehen, was hat Leipzig mit dem Norddeutschen Rundfunk zu tun? Ja klar, weil die Typen im Brocken, im Harz irgendwo Sendestationen, nicht auf dem Brocken, aber im Harz Sendestationen aufgestellt haben, die schön per UKW da in den Osten reingestrahlt haben. Bis nach Dresden sind sie nicht gekommen, weil das geografisch ein Talkessel ist. Da sind einfach Berge im Weg. UKW braucht irgendwo die theoretische Sichtweite, aber Leipzig wunderbar. Und da sind wir mit Westradio groß geworden. Und da haben wir eben auch keine Propagandasendung gehört, die nur für die DDR-Bürger gemacht war, für die Zonis oder wie auch immer man uns damals genannt hat, sondern das war ganz normal. Ich habe da ganz normal mitgehört, was ein Teenager in meinem Alter in der Bundesrepublik West gehört hätte, habe ich halt auch gehört. Mit dem Unterschied, dass ich zu den Konzerten halt nicht fahren konnte, um die es da ging. Und ich konnte bei den Gewinnspielen, wo man dann 3 CDs gewinnen konnte, wenn man irgendeinen Hit erraten hat, den wusste ich natürlich auch, konnte ich nicht mitmachen, weil die mir die ja nicht geschickt hätten. Ich konnte ja auch in der Regel nicht anrufen, aber das ist eher so der Ansatz, dass man sagt, wir sollten versuchen, die, sag ich mal, dezentrale, unabhängige Möglichkeit der Nordkoreaner, sich alternativ zu informieren, die sollten wir fördern. Und zwar auch keine Propagandavideos schicken oder Soap-Operas oder USB-Sticks mit voraufgezeichneten Sendungen, sondern die einfach mal machen lassen. Das Problem ist, dass die Südkoreaner selber aus so einer militärisch orientierten Entwicklungsdiktatur stammen, wo immer so die Idee ist, ich muss immer Aktio und Reaktio kennen. Also wenn ich jetzt irgendwo was ausgebe für ein bestimmtes Projekt, das und das muss dabei rauskommen. Das ist so fast schon planwirtschaftlich. Die haben große Schwierigkeiten, ist mein Eindruck, die Dinge ein bisschen mal laufen zu lassen und zu sagen, pass auf, wir bauen jetzt hier Sendestationen auf per Satellit oder so und dann schauen wir mal, dass die Nordkoreaner vielleicht noch ein paar Sendegeräte kriegen oder vielleicht schaffen die selber ihre eigenen so weit umzubauen, dass sie das auch empfangen können und dann lassen wir das einfach mal ein paar Jahre laufen. Funktioniert nicht mit den Ballons, das ist schwieriger. Was die Flüchtlinge angeht, ein ganz interessantes Beispiel. Es gibt 25 Millionen Nordkoreaner, ne? Es gab 17 Millionen DDR-Bürger, also weniger. Und die Flüchtlingszahlen sind ein super Kontrast. In der DDR waren das Zehntausende, in manchen Jahren Hunderttausende, die das Land verlassen haben. Und ich rede jetzt nicht vor 1961, sondern auch danach. Auf legalem, semilegalem, illegalen Wege über die Grenze. Man konnte Ausreiseantrag stellen. Dann gab es immer mal so große Wellen, auch mit dem Freikauf aus den Gefängnissen und so weiter und so fort. In Nordkorea reden wir aktuell von einigen hundert pro Jahr, die es nach Südkorea schaffen. Das ist schon bemerkenswert. Und die gehen auch nicht über die Grenze nach Südkorea. Das ist, da gibt es einige wenige Ausnahmen, sondern der normale Fluchtweg ist eigentlich über China den Weg zu gehen. Und dann noch über Drittländer. Also es war mal die Mongolei, dann sehr oft auch Südostasien. Also man schafft es dann irgendwo innerhalb von China, sich da runter zu begeben Richtung Yunnan. Und dann geht es dann nach Thailand, Vietnam hinein. Und das sind so die Fluchtwege. Aber das sind erstaunlich wenige. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass seit ungefähr 2012, 2013 die Chinesen auch tatsächlich ihre Grenze dichter gemacht haben zu Nordkorea. Die nordkoreanische Führung ihrerseits wiederum auch die Grenzbefestigung zu China deutlich verstärkt hat. Plus natürlich das fehlende Reisen innerhalb des Landes, sodass die meisten Flüchtlinge, die wir haben, stammen aus den Grenzregionen, weil jemand aus der Zentralregion, der muss erstmal durch ganz Nordkorea durch, bis er an der Grenze ist. Aber ich glaube, es hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass die südkoreanische Regierung aus verschiedenen Gründen das nicht aktiv gefördert hat. Ich als DDR-Bürger wusste ganz genau, wenn ich es schaffe, in die Bundesrepublik zu kommen, wie auch immer, ich bin da willkommen. Die wollen mich da haben. Vor 1989. Das war ja, das wusste ich. Das wusste ich aus den Medien, aus dem Fernsehen. Das war mir vollkommen klar. Für mich war das jetzt damals noch keine Option. Aber ich wusste, wenn, dann geht es im Prinzip nur darum, da hinzukommen. Die meisten Nordkoreaner wissen das nicht. Weil diese Regierung tut da auch nicht allzu viel. Also das früher war das Argument, ja, wir wollen die Nordkoreaner nicht provozieren. Und wenn wir jetzt so eine aktive Politik starten, dann fangen die an, vielleicht uns im Gegenzug in den Grenzregionen zu beschießen. Und daraus könnte sich ein Krieg entwickeln. Das wollen wir nicht. Naja, und jetzt schicken sie halt Ballons mit Fäkalien vom Norden in den Süden hinein.
Ach, Fäkalien waren es richtig, ja.
Ja, das ist ein bisschen Kindergartenkram. Man muss halt aufpassen, dass das Ganze nicht außer Kontrolle gerät. Also die Südkoreaner ihrerseits bauen ja jetzt Lautsprecher auf an der Grenze und beschallen dann Nordkorea. Was das bringen soll, weiß ich nicht. Ich war an der Grenze mehrfach, da wohnt keiner. Ist ja nicht wie Berlin, wo man dann über die Mauer bei sich ein Pink Floyd-Konzert auf der anderen Seite hat und die Ossis stehen dann auf der anderen Seite und sind traurig, dass sie nicht hin können. Sondern, das war ja der Fall in Berlin, sondern ja, das kann man schon machen, aber ich bin relativ sicher, die Nordkoreaner werden anfangen, auf diese Lautsprecherwände zu schießen. Das haben sie vorher auch schon gemacht. Einfach nur auf die Lautsprecher. Und dann werden die Südkoreaner, weil sie ja auch Männer sein wollen und Härte zeigen, werden sagen, boah, jetzt müssen wir aber mal klare Kante zeigen und zurückschießen. So ein bisschen macho-mäßig auch. Und wenn man dann Pech hat, gibt eins das andere. Und dann können wir einen Konflikt haben, plötzlich, den eigentlich keine von beiden Seiten haben möchte. Ich male jetzt ein bisschen den Teufel an die Wand.
Ja.
Ich bin nicht wirklich sicher, dass sowas passiert. Aber man spielt da schon ein bisschen mit dem Feuer. Und solche Überlegungen gibt es natürlich in Seoul auch in der Führung, die sagen, na, da wollen wir lieber kein Öl ins Feuer gießen. Aber der Fakt bleibt, die Zahlen an Menschen, die es von Nordkorea nach Südkorea geschafft haben, im vergangenen Jahr, in diesem Jahr, ich glaube 200 oder irgendwie sowas, mehr ist das nicht. Das ist so fast nichts.
Ja, das ist quasi nichts, ja, das ist richtig. Wie ist denn die außenpolitische bzw. geopolitische Situation Nordkoreas insgesamt gerade? Sie haben gerade gesagt, dass China und Südkorea, Nordkorea auch an der chinesischen Grenze die Grenze verstärkt einfach. Wie lässt sich dieses Verhältnis abschätzen, wenn das überhaupt abgeschätzt werden kann?
Also mal aus nordkoreanischer Sicht gesprochen, für die ist im Augenblick Ostern, Weihnachten und Geburtstag alles an einem Tag. Also für die könnte es schöner nicht sein. Warum? Nordkorea ist die letzten grob geschätzt 30 Jahre mehr oder weniger allein gewesen auf weiter Flur. Die Chinesen haben irgendwelche Wirtschaftsreformen gemacht, haben dafür die Hilfe der Amerikaner gebraucht. Die Sowjetunion unter Gorbatschow hat sich selbst aufgelöst, dann kam Jelzin, der ja schon ernsthaft versucht hat, auch irgendwo sein Land nach westlichem Vorbild umzugestalten. Wir wissen, dass ihm das nicht gelungen ist. Es gab dann diesen Raubtierkapitalismus mit den ganzen Oligarchen und all den wirklich schlimmen Dingen, die da so passiert sind. Ich hatte einen Freund, einen Russen zu der Zeit, der hat gemeint, er muss sich jetzt irgendwo einen abgetragenen Mantel besorgen, weil wenn er aus dem Flughafen steigt in Moskau und sieht auch nur einigermaßen nach Wohlstand aus, dann muss er Angst haben, dass er verfolgt wird von Banden und dann zu Hause ausgeraubt wird. Wir reden jetzt hier so von Mitte der 90er Jahre, das war schockierend. Aber also die Russen haben dann, das kann man Russen sagen, weil es dann tatsächlich Russland war, haben dann auch das Freundschaftsabkommen mit Nordkorea aufgekündigt 1996 und haben dann bis 2000 haben sie gebraucht, um ein neues zu verhandeln, das dann interessanterweise schon ein Herr Putin unterschrieben hat als Präsident. Und da war aber der Passus zur gegenseitigen Verteidigung nicht mehr drin. Also die Russen haben tatsächlich gesagt, also Friede, Freundschaft, Eierkuchen, wunderbar, aber wir beschützen euch nicht mehr, ihr Nordkoreaner. Die Chinesen haben das auch nicht gemacht. Sanktionen sind verhängt worden gegen Nordkorea später aus verschiedenen Gründen. In der Regel bezogen auf das Atomprogramm. Die hätten alle nicht sein dürfen normalerweise unter normalen, in Anführungsstrichen, Umständen des Kalten Krieges, weil sowohl Russland, die Sowjetunion damals, jetzt Russland, als auch die Volksrepublik China sind ja permanente Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und nur der UN-Sicherheitsrat kann Sanktionen verhängen, die tatsächlich einigermaßen bindend sind und die können jederzeit ihr Veto einlegen, dann war es das. Das heißt, jede einzelne Sanktion, die gegen Nordkorea verhängt worden ist, ist tatsächlich mit Billigung aus Peking und Moskau verhängt worden. Das muss man schon auch mal so sagen. Ja? Und diese Sanktionen haben Nordkorea sehr, sehr wehgetan. Sie haben das Land nicht in die Knie gezwungen, aber sie haben doch logisch ganz massive Folgen gehabt und die Russen und die Chinesen haben da mitgespielt, weil sie gehofft haben, dass ihre kooperative Haltung gegenüber dem Westen entsprechend honoriert werden wird, was sich als naiv herausgestellt hat. Das sieht jetzt anders aus. Neue Sanktionen gibt es nicht mehr. Die würde entweder Putin, im Augenblick macht Putin den Bad Cop, da müssen die Chinesen nicht aus der Deckung. Also Putin legt Veto ein und alles ist gut. Die Chinesen dürfen weiterhin den Verantwortungsvollen spielen. Das klappt eigentlich ganz gut im Augenblick, diese Kooperation oder die Arbeitsteilung. Aber die Nordkoreaner profitieren davon. Also der Druck von außen ist nicht mehr so stark. Sie sind wieder, haben jetzt ein neues Abkommen abgeschlossen mit Russland. Was das dann wert ist, will man eigentlich nie genau wissen, aber der Passus zur gegenseitigen Verteidigung, zum gegenseitigen militärischen Beistand im Fall, dass man angegriffen wird, ist wieder drin, nachdem die letzten 24 Jahre draußen war. Wir haben auch wiederum diesen Versuch der Lagerbildung. Der Westen hat ja ganz stark begonnen, die Europäische Union auszuweiten. Die NATO ist plötzlich auch in Ostasien aktiv. Es gibt auch seitens des Westens das neue Konzept des Indo-Pazifik, wo also auch die Westküste Australiens sehr stark davon profitiert, wo aber eben auch der Indische Ozean plötzlich unser Einflussgebiet wird. Da werden Allianzen gebildet. Mit den Sanktionen gegen Russland haben wir auch gesehen, wie das und auch gegen China, das tritt immer so ein bisschen in den Hintergrund. Russland nimmt uns so sehr die mediale Aufmerksamkeit, aber es gibt der eigentliche Handelskrieg, tobt jetzt oder Kalte Krieg zwischen den USA und China eigentlich. Da geht es darum, dass man überlegt, die möglicherweise von internationalen Zahlungssystemen auszuschließen. Bestimmte Technologien sind schon nicht zugänglich. Man denke daran, vor ein paar Jahren wäre ein Huawei heißt es ja bei uns, wäre ein gutes Handy gewesen. Jetzt kauft es kein Mensch mehr, weil im Google Play Store kriegt man die ganzen Apps nicht mehr, ne? Also das ist schon heftig. Und dann war ja ein Riesenaufschrei, jetzt war es Anfang des Jahres, dass die Chinesen dann doch irgendwo das geschafft haben, 5G-Chips selbst zu entwickeln und damit eine eigene Mobilfunkarchitektur aufbauen können, die unabhängig von westlichen Zulieferungen ist. Also diese Bewegung sehen wir ja. Und das läuft auf eine Lagerbildung genauso. Wie die Lager aussehen werden, auf westlicher Seite wissen wir es einigermaßen. Das sind die bestehenden, also NATO im militärischen Bereich, die längst nicht mehr was mit Nordatlantik mehr nur zu tun hat. Und dann die verschiedensten anderen Organisationsformen, die es gibt im wirtschaftlichen Bereich. Auf der anderen Seite wissen wir es noch nicht. Es gibt die Shanghai Cooperation Organization, SCO. Das ist eine Militärallianz zwischen China, Russland und einigen ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien. Da gibt es durchaus die Möglichkeit, dass die eine Art Nukleus von einer Gegen-NATO werden könnte. Im wirtschaftlichen und politischen Bereich gibt es die BRICS. Das ist ja viel durch die Medien gegangen, wo also auch Brasilien, Indien, Südafrika und einige andere dann auch, man versucht, die zumindest an sich zu binden, wobei die Amerikaner da mit relativ viel Erfolg natürlich aufgrund des wirtschaftlichen Einflusses, den sie haben, auch versuchen gegenzusteuern. Also das ist noch in Bewegung. Aber auf jeden Fall, die Lagerbildung findet wieder statt. Ja. Und da ist Nordkorea plötzlich mittendrin. Und plötzlich haben Peking und Moskau ein politisches Interesse daran, dass die Nordkoreaner bei ihnen mitmachen. So wie es früher auch schon mal gewesen ist, vor 1990. Ich habe mich sehr viel mit Archivmaterialien beschäftigt, zur Kooperation DDR-Nordkorea zum Beispiel, in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren. Und das ist faszinierend, wie die sich nicht leiden konnten. Also wie viel Misstrauen da dabei gewesen ist. Aber nach außen ging es darum, das Bild eines homogenen sozialistischen Lagers, Bruderländer und so weiter aufzubauen. Die Nordkoreaner haben das brutal ausgenutzt. Und ich glaube, da kommen wir wieder hin. Die machen das ganz genauso. Die sind jetzt, treffen den Putin und dann geht der Kim auch mal nach Peking und trifft den Xi Jinping. Und dann ist man sich einig darin, dass man die Amerikaner verurteilt. Und nebenbei geht es auch darum, ja, und übrigens hast du nicht ein bisschen ein Geld für mich oder vielleicht einen Markt oder eine Technologie oder und überhaupt, was ist denn hier mit diesen Sanktionen, kannst du da nichts machen. Auf dieser Ebene wird dann natürlich verhandelt und früher hätten die Chinesen gesagt, ja, tut uns leid, aber du musst verstehen, wir sind verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft und deswegen können wir nicht, diese Stimmen werden immer leiser und immer leiser. Und Nordkorea seinerseits, die machen, ich vergleiche das immer mit dem tapferen Schneiderlein, weiß ich, das Märchen kennen Sie ja sicherlich. Das tapfere Schneiderlein, das unter anderem ja mal auf dem Baum sitzt und dann sind da zwei schlafende Riesen unten drunter und das tapfere Schneiderlein fragt sich, wie komme ich jetzt hier heil von diesem Baum runter, weil jeder Riese ist stärker als ich selber. Und dann haut er erst dem einen Riesen den Kieselstein an den Kopf und dann dem anderen. Und das läuft darauf hinaus, dass die sich beide gegenseitig bekämpfen. Und entsprechend ihre Aufmerksamkeit nicht mehr dem tapferen Schneiderlein zuwenden und damit entkommt das dann von diesem Baum um, dass ihm irgendwas passiert. Und das ist das, was die Nordkoreaner im ersten Kalten Krieg bereits sehr, sehr geschickt gemacht haben. Damals waren es die Russen und die Chinesen, die sie gegeneinander ausgespielt haben. Und ich glaube, in der neuen Kalten Kriegssituation, wie wir sie jetzt haben, haben die noch mehr Riesen sozusagen, denen sie Steinchen an den Kopf werfen können, die sie gegeneinander ausspielen können. Und wo sie sozusagen aus den Widersprüchen unter ihren Gegnern, und für Nordkorea ist jedes Land ein Gegner, das nicht Nordkorea heißt. China genauso wie die USA ist völlig egal. China ist, glaube ich, sogar noch der größere Feind, weil die einfach viel näher sind. Wenn Sie auf die Landkarte schauen, ganz ehrlich, vor wem hätte ich am meisten militärische Angst, wenn ich der Führer in Pyongyang wäre? Natürlich vor China. 1400 Kilometer Landgrenze, eine Weltmacht, die mir an meiner Grenze steht, die uralte Ansprüche und Vorstellungen hat, dass irgendwie alle nach ihrer Pfeife tanzen sollen in der Region. Na, aber hallo. Vor denen hätte ich mehr Angst als vor den Amis, die sind weit weg und haben ganz, ganz andere Sorgen, auch wenn sie natürlich viel Lärm machen. Ne? Ja, also das ist so ein bisschen das, worauf es hinausläuft. Die dementsprechend, und das ist leider fatal, dementsprechend sinkt auch der Druck zu Reformen. Nordkorea hat nie eine Reformbewegung begonnen, leider. Ich sage leider, weil ich wirklich darauf gewartet habe, auch im Interesse der Menschen dort. Ich habe denen ja gewünscht, dass auch die endlich ihr Potenzial entfalten können, dass sie ja genauso haben wie alle anderen auch. Wo natürlich wichtig ist, dass zunächst mal zumindest mal das Wirtschaftssystem reformiert wird in Richtung Eigenverantwortlichkeit, Privateigentum, Marktwirtschaft, Märkte, Preise aushandeln, Marktexit genauso gut wie Market Entry müssen möglich sein und so weiter. Haben die nie verkündet, also unter Kim Il-sung nicht, unter Kim Jong-il nicht und unter Kim Jong-un auch nicht. Im Gegensatz zum Beispiel zu China, die ja Ende 1978 unter Deng Xiaoping direkt verkündet haben, eine Politik von Reform und Öffnung. Haben die Nordkoreaner nie gemacht, aber die hatten trotzdem einiges an de facto Reformmaßnahmen. Also da wurden die drei Währungen, die es früher gab, zu einer vereinheitlicht. Da wurden die Preise, die staatlichen Preise an die Schwarzmarkt- oder semi-legalen Marktpreise angepasst. Die Märkte wurden legitimiert. Sie fanden täglich statt, anstatt nur alle 10 Tage oder irgendwie sowas. Also da ist schon einiges passiert. Die Größe der landwirtschaftlichen Kooperativen wurde so lange verkleinert, bis man am Ende letztlich fast schon ein Familiensystem hatte in der Landwirtschaft mit den entsprechenden Effizienzgewinnen, die man erwartet hat. Die Nordkoreaner sind nach außen gegangen, haben Außenhandel versucht zu betreiben. Sie haben Sonderwirtschaftszonen eingerichtet, richtig viele, die nur vom Westen leider komplett ignoriert worden sind. Aber die haben schon getan.
Was ist eine Sonderwirtschaftszone? Sorry.
Eine Sonderwirtschaftszone ist, wie der Name sagt, eine Zone, in der bezüglich der Wirtschaft andere Gesetze gelten als im Rest des Landes. Das heißt, das gibt's nicht nur in Nordkorea und nicht nur in sozialistischen Systemen, das gibt's anderswo auch. Wir kennen das unter dem Namen Freihandelszone oder auch Export Processing Zone oder so, gibt's das auch in Marktwirtschaften, wo man, wenn man aus politischen Gründen der Meinung ist, ich möchte gerne Industrien hier in dieser strukturschwachen Region ansiedeln, dann sagt man also, wer hier investiert zum Beispiel, muss 10 Jahre lang keine Umsatzsteuer zahlen oder bekommt eben von uns das und das gestellt und so weiter und so fort. Und das haben die Nordkoreaner auch gemacht. Die erste solche Zone Anfang der 90er in Najin Sonbong oben im Nordosten. Sogar damals noch mit Hilfe des UNDP, United Nations Development Project, wo man sich gedacht hat, wir können von der geografischen Lage profitieren, China, Russland, Japan, die sozusagen alle komplementäre Faktoren besitzen, Kapital, Märkte, Rohstoffe, Arbeitskraft, Technologie. Und das können wir dort so zusammenführen, dass alle was davon haben. Es gibt die relativ bekannte bilaterale Sonderwirtschaftszone bei Kaesong. Das ist eine nordkoreanische Stadt, dicht an der Grenze zu Südkorea. Da waren dann, bis die Südkoreaner übrigens das Ding dicht gemacht haben, 50.000 nordkoreanische Arbeiterinnen tätig, unter der Leitung von, ich glaube, 1.000, 1.500 südkoreanischen Managern in südkoreanischen kleinen mittelständischen Unternehmen der Leichtindustrie, die auf nordkoreanischem Gebiet topmoderne Unternehmen aufgebaut haben. Ich war in der Zone mehrfach, ich war beim Spatenstich dort, habe gar nicht gedacht, dass das überhaupt jemals was wird. Und dann war ich zweimal tatsächlich in der Zone drin, wie sie dort produziert haben. Einmal sogar von Südkorea, also ich habe es tatsächlich geschafft, über die Grenze zu fahren, was wenigen Leuten vergönnt war. Normalerweise geht sowas immer nur von Nordkorea aus. War schon ziemlich geflasht, was da so möglich war. Aber da ist nichts draus geworden. Unter Kim Jong-un sind, glaube ich, fast 20 neue Sonderwirtschaftszonen eröffnet worden, wo es eben auch darum ging, bestimmte Industrien aus dem Ausland heranzuholen, Investoren anzulocken, ihnen besonders günstige Investitionsbedingungen zu bieten, die in der Regel auf besonders günstige Kosten hinauslaufen. Aber wie gesagt, das ist aus verschiedenen Gründen nicht wahrgenommen worden. Da ist nichts draus geworden.
Okay, interessant. Boah, also da könnte sich schon was entwickeln, sozusagen.
Nee, gut, jetzt nicht.
Daraus meine ich nicht. Ich meine gesamtgeopolitisch könnte sich dann schon in der nächsten Zeit noch was entwickeln. Klar, Glaskugel irgendwo, aber
Das ist so ein bisschen die große Herausforderung, die der Rest der Welt hat, die speziell China und Russland haben, weil, wie gesagt, erfahrungsgemäß, Nordkorea ist kein sehr angenehmer Verbündeter. Da sind einem manche Feinde, glaube ich, lieber. Die sind extrem nationalistisch. Also die sind quasi die Übertragung dieses Adam Smith'schen Menschenbildes mit dem Eigennutz, die Übertragung auf das nationale Level. Da zählt das eigene Interesse und sonst überhaupt gar nichts. Und was das ist, das bestimmt der oberste Führer in Kooperation mit, das wissen wir nicht genau, mit sicherlich wenigen Menschen. Und das ist auch so ein Gedanke, den ich bei diesen Ballons hatte, die da die Nordkoreaner nach Südkorea geschickt haben. Das könnte durchaus auch eine Demonstration gewesen sein in Richtung Peking und Moskau. Leute, wir haben es in der Hand jederzeit, hier eine Eskalation herbeizuführen. Und ihr wisst ganz genau, Moskau und Peking, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich, die Amerikaner sind ja mit um die 30.000 Truppen präsent in Südkorea. Wenn da ein Krieg ausbricht, sind die Amerikaner involviert. Dann gibt's diese ganzen Bündnisgeschichten, abgesehen davon, dass die Chinesen und die Russen auch kein Interesse daran haben, dass Südkorea ausgeweitet wird bis an ihre Landesgrenzen. Wie gesagt, China und Russland haben beide Grenzen zu Nordkorea. Das heißt, die Nordkoreaner könnten theoretisch einen Konflikt vom Zaun brechen, in den sie die beiden Großmächte, China und Russland, hineinziehen und der die letztlich zwingt, einen Krieg gegen die USA zu führen, den sie vielleicht entweder nicht wollen oder zu dem Zeitpunkt nicht wollen oder an diesem Ort nicht wollen. Und deswegen werden beide wiederum immer wieder alles tun, um genau das zu verhindern, dass Nordkorea so eine übermäßige Konfrontation startet. Und das funktioniert am allerbesten, indem man halt ihre Wünsche erfüllt, was so wirtschaftliche Unterstützung angeht. Aber wir wissen ja nicht, ob die das immer machen. Und wir wissen auch nicht, ob dem nordkoreanischen Führer das genug ist oder ob er vielleicht doch irgendwann mal zu sehr mit dem Feuer spielt. Also von da sehe ich am ehesten noch das Eskalationspotenzial.
Ja, ja.
Wenn Trump jetzt Präsident wird, Ich meine, als er das erste Mal Präsident war, hat er wirklich sehr laut darüber nachgedacht, amerikanische Truppen aus Südkorea zurückzuziehen. Das ist in Südkorea eine große Angst. Deswegen hat man in Südkorea jetzt auch immer wieder, ich meine, ich kenne die Debatte schon seit 25 Jahren in Seoul, aber viel lauter die Debatte über eigene Atomwaffen. Südkorea einfach Angst haben, dass die Amerikaner plötzlich kein zuverlässiger Verbündeter mehr sind, um sie zu beschützen. Ich habe mir letztens, da war ich ein bisschen fassungslos, sagen lassen, dass es in Deutschland so eine Debatte auch gab. Das hat mich ein bisschen geschockt, angeblich Anfang des Jahres, aber da war ich gerade in Australien, habe es zum Glück nicht mitgekriegt. Also das ist ja, da passieren zurzeit weltweit seltsame Dinge, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Welche Rolle würden Sie da den Medien, also auch den westlichen Medien zuschreiben in diesen potenziellen Konfliktsituationen?
Ach Gott, ja, Medien, das ist ein weites Feld. Ich arbeite seit gut 20 Jahren mit den Medien zusammen, in verschiedenster Form. Also ich werde kontaktiert für Interviews, für Hintergrundgespräche. Ich mache so kurze TV-Geschichten mit 30 Sekunden. Was wir heute hier machen, ist ja im weitesten Sinne auch Medienarbeit, ne? Ich war in TV-Talkshows schon, als Nordkorea mal so ein ganz großes Thema gewesen ist. Ich habe ein paar Bücher geschrieben, die auch mehr sich so an die Öffentlichkeit wenden. Ich schreibe Gastbeiträge manchmal für Zeitungen, und habe im Verlaufe dessen hervorragende Journalisten kennengelernt, die hart arbeiten, bemerkenswertes Wissen haben und auch sehr verantwortungsvoll umgehen mit der ja enormen Macht, die sie über uns eigentlich haben. Das ist mir wichtig, das einfach mal klarzustellen. Da gibt es tolle Leute, vor denen habe ich großen Respekt, da ziehe ich den Hut. Nur trifft es eben leider nicht immer zu. Das ist ein Riesenproblem. Also, wenn ich vielleicht mit meiner persönlichen Perspektive anfangen darf, ein lustiges Beispiel vielleicht, nachdem wir reden jetzt schon seit 2 Stunden, wird es vielleicht auch langweilig, das muss man immer mal auflockern. Also, Leute, jetzt kommt eine Anekdote. Naja, ich war mal Gast bei einer großen deutschen Talkshow und habe Backstage mit dem anderen Gast in dieser Talkshow sprechen können. Und es war ein recht bekannter Comedian, dessen Namen ich natürlich nicht sagen werde. Er hat aber einen Satz gesagt, der ist mir überhaupt menschlich sehr ans Herz gegangen, aber hat mich auch sehr zum Nachdenken gebracht. Der hat gesagt, ich bin doch hier nur die Spaßnutte. Entschuldigung wegen des Ausdrucks, ich habe das nur zitiert. Ja. Und also quasi, den kauft man sich so ein für das kurze Vergnügen und dann will man von ihm eigentlich nichts mehr wissen, dann ist er wieder weg. Ja. Und ich habe dem viel drüber nachgedacht und habe dann gemerkt, ja, weißt du was, ich bin die Wissenschaftsnutte. Das ist genau das Gleiche. Also wie man manchmal von den Medien benutzt wird, das läuft schon darauf hinaus. Mit dem Unterschied, dass aber Sexarbeiter bezahlt werden, während ich für meine Medienauftritte in der Regel kein Geld bekomme, sondern da wird erwartet, dass man das irgendwie, ja, dass man sich da geehrt fühlt oder irgendwie sowas. Die visuellen Medien sind dabei schlimmer als Radio- oder Printmedien. Die wollen echt nur schnelle, kurze Soundbites. Für mehr ist da weder Zeit noch Platz. Wer ich bin, interessiert nicht. Okay, egal, ist auch nicht so wichtig. Aber auch was ich weiß, interessiert eigentlich nur im begrenzten Maß. Ich habe da nachher noch ein Beispiel. Das wird mir niemand glauben, aber es ist, ich hätte fast gesagt, ich schwöre, aber es
Sie können es auch direkt erzählen, gerne.
ja, genau. Na, aber die schlimmsten sind wirklich diejenigen, die mich dann wirklich hemmungslos und auch sehr offen ausbeuten. Da gibt es dann endlose Telefonate, die mit mir geführt werden. Und da werden dann auf der Basis Artikel geschrieben, die beruhen dann komplett auf meinem Wissen, das ich ja über die Jahre und mit Aufwand auch erworben habe. Erwähnen mich dann, wenn ich Glück habe, irgendwo in der Mitte relativ kurz, damit ich mich nicht beschweren kann. Und das war's. Und da kommt man sich schon benutzt vor, muss ich echt sagen. Meine Gegenstrategie ist, dass ich entweder auf Wortlaut-Interviews bestehe oder einen Gastbeitrag selbst schreibe, ansonsten eben höflich ablehne. Und ich habe auch lieber Live-Sendungen als aufzeichnen, weil bei einer Live-Sendung habe ich ungefähr die Kontrolle, was tatsächlich auch dann rausgeht. Seitdem ich TV-Interviews mache, sehe ich Nachrichten auch mit anderen Leuten mit ganz anderen Augen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass die armen sogenannten Experten, ich kann den Namen Experten nicht leiden, aber mir fällt auch kein besserer Begriff ein, ich gebe es dazu. Diese armen Experten, ja, wie dressierte Affen, müssen die immer entweder über einen Gang laufen oder ein Buch aus dem Regal nehmen. Wenn Sie das nächste Mal Nachrichten schauen, da taucht ein Experte auf, schauen Sie sich das mal an. Die Chancen stehen gut, dass eins von beiden Sachen stattfindet. Das Ganze nennt sich im Fachjargon ein Antexter, weil im Hintergrund da so ein Kommentator, auf die ein, zwei Sätze, die der Experte dann letztlich sagen darf, irgendwo hinleitet. Und das ist, das sieht man richtig, ist den Betroffenen eindeutig unangenehm. Weil keiner von uns ist ein geborener Schauspieler. Und wissen Sie, wie schwer das ist, entspannt über einen Gang zu laufen, wenn da so eine fette Kamera auf eingerichtet ist und die sagen, so laufen Sie jetzt hier mal. Das wirkt immer wie so eine Marionette. Das ist komisch, weil so schwer kann es ja wohl nicht sein. Ist es aber, ja. Aber die Medien bestehen darauf und ich finde das zum Teil einfach respektlos. Weil die sagen mir als Experten, jetzt lauf hier mal und dann nimmst du mal da ein Buch aus dem Regal. Ich meine, ganz ehrlich, wer arbeitet so? Ich stehe doch nicht auf, nehme ganz, also Gedanken verloren, irgendwie mit wissendem Blick im Buch aus dem Regal, klappt das in der Mitte auf und schaue rein. Kein Mensch arbeitet so. Wie soll das gehen? Idealerweise noch mein eigenes Buch. Ich lese mein eigenes Buch. Da fühlen die sich dann immer besonders großzügig, wenn ich mein eigenes Buch aus dem Regal nehmen darf, weil dann der Buchrücken noch in der Kamera ist. Ja. Ich habe selber eine Weile gebraucht, bis ich jetzt auch einfach Nein sage, weil es mir wurscht ist. Ich war so oft in den Medien, man kann sowieso mehr verlieren dabei, als man gewinnen kann. Das ist es mir einfach nicht wert. Und wenn sie mich dann nicht mehr kontaktieren, dann ist es mir wurscht. Und jetzt habe ich noch ein lustiges Beispiel, wenn ich das noch bringen darf. Ein bisschen krasses Beispiel auch, eins zu Nordkorea. Großer deutscher Privatsender, auch den benenne ich nicht, weil es ist ja wurscht. Es geht ja um die Story an sich, ja. Wollte mir ein Interview machen zu Covid in Nordkorea. Okay, da gab es ein Zoom-Vorgespräch mit einer sehr, sehr jungen und auch ziemlich relaxen und ein bisschen fröhlichen Mitarbeiterin so. Die, weiß nicht, ob sie eine Praktikantin war, ich weiß es nicht genau, aber die hat offenbar auf jeden Fall niemals in ihrem Leben was mit Nordkorea zu tun gehabt. Sowas kenne ich schon. Und die leitet dann das Gespräch, ist übrigens selten, dass es ein Vorgespräch gibt, das gab es, die leitet das Gespräch dann ein, sagt, ja, Herr Professor, die nordkoreanische Regierung verheimlicht ja vor ihrer Bevölkerung, dass das sogenannte Fieber, das da jetzt ausgebrochen ist, eigentlich Covid-19 ist. Und da sage ich dann, Moment, Entschuldigung, da muss es ein Missverständnis geben. Da gibt es einen Artikel in der Parteizeitung Nodong Shinmun, die den Menschen wirklich zugänglich ist, die Zeitung. Da ist ausdrücklich von Coronavirus die Rede. Und ich habe das im Koreanisch auch nochmal nachgelesen, weil es kann ja sein, dass im Englischen ein Übersetzungsfehler ist, steht drin. Ja? Das heißt, die Regierung hat das denen schon gesagt, dass das Covid-19 ist. Echt, ich habe selten in meinem Leben jemand gesehen, dem so die Gesichtszüge entgleist sind. Das können Sie sich nicht vorstellen. Oh, hat die dann so gemeint nach der ersten Schrecksekunde, na, das wird meiner Redaktion aber nicht gefallen. Und ich dachte, hä, was? Ich denke, die wollen hier berichten. Also offenbar war die ganze Sendung schon vorher darauf ausgerichtet, dass die nordkoreanische Regierung ihr Volk belügt. Bin ich ganz dabei, das machen die auch. Und die wollten es halt nochmal beweisen anhand von diesem Beispiel. Und ich habe dann gesagt, ja, aber es gibt noch so viel Interessantes zu sagen zu Covid in Nordkorea, auch Kritisches. Aber der Zug war abgefahren. Ich muss der Frau noch zugutehalten, die war schon höflich, ne? Das fand ich sehr nett. Die hat mich dann noch ein paar Minuten reden lassen, weil die gemerkt hat, oh, der redet gerne und so und ich kann ihn jetzt nicht einfach rausschmeißen. Aber an der Körpersprache, das war ganz klar zu erkennen, die hat mir schon gar nicht mehr zugehört. Die hat schon überlegt, scheiße, wie füllen wir jetzt diesen 3-Minuten-Slot in unserer Sendung mit irgendwas anderem, weil die Story ist tot, ja. Das war ein extremes Beispiel, aber es gab noch viele ähnliche Erlebnisse. Ich habe sogar schon mal überlegt, ob ich nicht mal ein kleines Buch über meine Erlebnisse mit Medien schreiben soll. Auf jeden Fall hat sich mein Vertrauen in die Medien sehr verändert. Über Nordkorea wird so viel Blödsinn geschrieben, auch so viele Halbwahrheiten. Und als Spezialist merke ich das natürlich, ne? Also ich sehe dann, aha, also so ist es wirklich, so wird es berichtet, naja, haut nicht so hin. Aber was ist mit den anderen 190 plus x Ländern in der ganzen Welt? Da weiß ich ja genauso wenig wie alle anderen auch und muss eigentlich ja vertrauen auf die Medien. Nur, wie soll das gehen, wenn ich weiß, wie bei dem einen Thema, wo ich mich auskenne, gearbeitet wird und wenn ich dann extrapoliere und annehmen muss, dass es in anderen Fällen ähnlich aussieht. Wie gesagt, es gibt positive Ausnahmen, aber grundsätzlich ist meine Erfahrung da eher so gemischt, sage ich mal vorsichtig.
Was sind so die krassesten Widersprüche, die Sie da herausgefunden haben oder die Sie erlebt haben, was über Nordkorea berichtet wird und was tatsächlich anders ist?
Ja, das eine habe ich Ihnen ja gerade eben genannt. Es ist noch nicht mal so sehr, dass da... Es ist nicht mal so sehr, dass da Lügen verbreitet werden im Sinne von Fehlinformationen, sondern es wird sehr, sehr gezielt informiert. Also, wie soll ich sagen, es wird immer in die gleiche Kerbe gehauen. Was wir über Nordkorea hören, läuft ja immer auf. Auch. Aber das ist halt nicht die ganze Geschichte. Also, dass es da ein Atomwaffenprogramm gibt und dass es einen Führerkult gibt mit Personenkult und dass die Menschen unterdrückt werden und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel während der Zeit, als die Nordkoreaner versucht haben, ihr Land zu reformieren, ist darüber nicht berichtet worden. Oder was war jetzt die letzte Berichterstattung in den letzten Monaten? Sie haben diese Ballons erwähnt, ne? Das ist natürlich super für die Medien, ja. Ein Ballon mit Vergebung Scheiße dran aus Nordkorea, ja, wird nach Südkorea geschickt, wo auch noch Würmer drin sind, weil die armen Schweine dort in der Regel mit Parasiten zu kämpfen haben, da die Nordkoreaner, ich meine, das ist doch super, oder? Das gibt ein super Bild her, darüber berichtet man. Kim und Putin haben sich getroffen, fantastisch. Zwei böse Wichter gleich noch auf dem gleichen Foto, ich meine, da leckt man sich da alle fünf Finger danach. Aber dass der Kim Jong-un im Dezember eine strategische Bombe hat platzen lassen, die die komplette Vereinigungspolitik seines Landes und die Politik gegenüber Südkorea über den Haufen wirft, mit Implikationen, die weitreichender nicht sein könnten, darüber haben die Medien so gut wie gar nicht berichtet. Und das ist das, was mich eigentlich so stört. Also, dass irgendjemand, und das ist ein Problem, weil der Prozess so intransparent ist, irgendjemand entscheidet, was jetzt an Beiträgen gebracht wird und was nicht. Das betrifft zunächst mal die komplette Nachrichtensendung. Ich rede jetzt mal hauptsächlich übers Fernsehen, in Zeitungen wird es ähnlich sein. Da sitzen dann bei der Redaktionssitzung da so ein paar Hanseln zusammen und überlegen, ja, ich habe hier was aus dem Ressort das und ich habe aus dem Ressort Außenpolitik das. Und am Ende wird entschieden, was man bringt und dann wird das dann irgendwie den Rest des Tages umgesetzt, ne? Aber wer das entscheidet, weiß eigentlich kein Mensch. Ja? Selbst im Bundestag kann ich irgendwo auf der Galerie sitzen und beim ausgewählten Sitzung zumindest zuhören, wie die da miteinander streiten. Bei den Medien habe ich das eigentlich noch nie erlebt, dass man das könnte. Vielleicht kann man es auch, aber dann wüsste ich es nicht. Wäre zumindest mal sehr, sehr spannend. Das heißt, wir kriegen am Ende, kriegen wir das Resultat präsentiert. Ja? Ich denke manchmal, was jetzt über Polizei, Verfolgungsjagd auf einem Highway in Kalifornien, was macht denn das jetzt hier in meinen deutschen Abendnachrichten? Ich meine, gut, ich weiß schon, wie das läuft. Das kommt über die Agenturen. Das sind ja quasi Produkte, Komponenten, die kosten eine bestimmte Summe Geldes. Die kauft man ein, dann darf man sie ausstrahlen und man muss sie nicht mehr herstellen. Ja, das spart ja Kosten auch und man hat dann wahrscheinlich so, ja, jetzt müssen wir irgendwie noch eine Katze aus dem Baum irgendwie noch mit in die Nachrichtensendung mit reinnehmen. Aber dann denke ich mir auch, Leute, ey, in der Welt passieren so viele Dinge, von denen hören wir überhaupt nichts. Wir haben zum Beispiel auch gemerkt, wie plötzlich Corona zu Ende war, als Putin in der Ukraine einmarschiert ist. War super spannend. Vorher haben wir täglich diese Grafiken gehabt und so viel und Inzidenz und Neuinfektionen. Und plötzlich war das zu Ende. Plötzlich war die Ukraine da. Dann kam Gaza, dann dachte man plötzlich, na nu, ist der Krieg in der Ukraine schon vorbei oder was? Da war mal für ein paar Wochen überhaupt nichts mehr. Also da habe ich... Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn ich mir überlege, dass viele Leute bei uns in der Demokratie, die ja davon lebt, informierte Menschen zu haben, die dann auch entsprechend bewusste Entscheidungen treffen können, ja, wenn ich dann sehe, wie einseitig dann zum Teil die Informationen da zusammengestellt werden, dann finde ich das schon sehr, sehr gruselig. Und dieses Beispiel Nordkorea öffnet mir die Augen ein kleines bisschen mehr, weil ich mich da eben genauer auskenne. Aber wie gesagt, das möchte ich gar nicht so sehr auf Nordkorea beschränken. Ich habe kein Problem damit, wenn die Nachrichten bei uns gar nicht mehr über Nordkorea berichten, weil es gibt wirklich Dinge, die für uns wichtiger sind und es gibt auch Konflikte, die schlimmer sind. Es gibt Menschen, die schlimmer leiden. Ja, sowas soll man nicht sagen, weil Leiden zu messen ist immer schwierig.
Ist subjektiv, aber, ja.
Ja, aber man kann es ja objektiv machen. Man kann einfach schauen, ja, wie viele Hungertote gibt es da und wie viele Hungertote gibt es dort. Nordkorea hatte eine große Hungersnot, das war Mitte der 90er Jahre. Das war schlimm, das war eine Katastrophe und darunter leiden die heute noch. Ansonsten ist das ein Land, wo es den Menschen überhaupt nicht gut geht, wo sie mangelernährt sind, wo sie unterernährt sind. Aber wer jemals schon mal in einem wirklich armen dritte Weltland gewesen ist, auf einem anderen Kontinent, der weiß, okay, also es geht sogar noch schlimmer, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Und es gibt auch andere Länder, die vielleicht näher an uns dran sind, wo die Menschenrechte missachtet und mit den Füßen getreten werden. Ja, ich weiß nicht, also es ist im Auge des Betrachters, aber ich finde es zumindest sehr interessant, mal zu hinterfragen, warum, auf welcher Basis werden denn die Nachrichtenbeiträge ausgewählt und die Themen ausgewählt und dann entsprechend innerhalb der Themen auch die Aspekte ausgewählt, die beleuchtet werden. Und das ist so intransparent. Und die Medien haben so viel Macht und sind aber gleichzeitig überhaupt nicht unter der üblichen Kontrolle der Öffentlichkeit.
Aha. Es ist interessant, was Sie erzählen, weil diese Nachrichten, die wir natürlich konsumieren, die prägen natürlich dann auch später das politische Bild. Ja, die prägen dann das, was wir wählen, etc. pp. Was dann entschieden wird und welche Entscheidungen auch von der Bevölkerung akzeptiert werden. Und wenn natürlich falsch über oder eindimensional über dieses Thema Nordkorea, das Sie jetzt schon multidimensional auf 2 Stunden sind begrenzt, ja, aber trotzdem multidimensional einigermaßen aufbereiten konnten, dann birgt es natürlich Risiken für auch die politische Zukunft, das politische Verhältnis, das Deutschland dann zu Nordkorea hat. Ich meine, wir haben ja auch gesehen, was außenpolitisch oder was das deutsche Außenministerium gegenüber China geäußert hat, ne? Oder also ja, also es sind schon die ersten Erfahrungen, die man da sammelt in negativer Hinsicht.
Meine, was mir sehr wichtig ist, ich bin wirklich kein Verschwörungstheoretiker. Also ich glaube noch nicht mal so sehr, dass da irgendwelche Finsterlinge bei uns irgendwo sitzen und die Medien zielgerichtet manipulieren. Nein, ich glaube, es ist fast schlimmer. Ich glaube, das passiert von ganz alleine. Weil Medien produzieren eben ein Produkt, ne? Und das Produkt verkaufen die uns und das verkauft sich über Aufmerksamkeit. Also Werbung wird ja umso teurer bezahlt, je höher die Einschaltquoten sind. Und ich glaube, das ist die eigentlich treibende Kraft dahinter. Und was kann man dagegen tun? Also ich glaube, das eine wäre eine bessere politische Bildung der Menschen. Nicht indem man ihnen sagt, was richtig ist, sondern indem man sie besser lehrt. Wie soll ich sagen, mit dem zu arbeiten, was die Medien einem zur Verfügung stellen. Und ich glaube schon auch ein bisschen die gegensteuernde Wirkung der immerhin von Ihnen und mir finanzierten Medien, also des öffentlich-rechtlichen Bereiches, die, glaube ich, wirklich die Pflicht haben, dagegen zu halten, anstatt quasi den Privaten hinterherzulaufen und zu sagen, ja, wir müssen jetzt auch auf die Einschaltquote schauen oder so. Das funktioniert in Österreich übrigens sehr gut. Und ein Problem, was vielleicht auch, und das könnte man, glaube ich, auch hinkriegen, den Angestellten dort von diesen diversen Nachrichtensendern mal zu erklären, dass sie Angestellte sind. Sie sind keine gewählten Volksvertreter, keine Volkstribune, keine Sprecher von irgendjemanden. Das heißt, deren Meinung interessiert mich einen Scheiß. Die sollen mir sagen, was ist, und sollen mir dann am Ende das überlassen, dass ich mir eine Meinung darüber bilde, was das eigentlich konkret bedeutet. Da gibt es immer noch genug Spielraum zur Manipulation, indem man Informationen auswählt. Das ist mir schon klar, man kann Leute auch durch gezielte Informationen in eine bestimmte Richtung drängen. Aber ganz ehrlich, das geht mir, aber das mag nur ich persönlich sein. Ich entschuldige mich, wenn das
Nee,
jemand
ich bin, da sind wir uns schon einig.
spricht, dass ich da so, ich werde ja, das sind ja richtige Agitatoren zum Teil, die mir bei jeder Gelegenheit dann auch noch die richtige Sichtweise mit aufs Auge drücken. Wo ich sage, Leute, bin ich hier ein dreijähriges Kind oder was? Das ist so respektlos, ja. Lasst mich doch selbst entscheiden, ob ich das richtig oder falsch oder böse oder undemokratisch finde. So blöd bin ich nicht, das merke ich. Ja, gerade gestern habe ich mich so geärgert über die Wahlen im Iran. Bei jedem zweiten Satz wurde dann schnell nochmal, ist mir doch eh klar, aber brauche ich da jetzt diese Nachrichtensprecher, die mir jetzt genau erklären, wer da demokratisch ist und undemokratisch. Also ganz ehrlich, oh, sorry, das ist so.
Ich kann es schon verstehen. Also ich kann es komplett nachvollziehen, weil es auch meine Wahrnehmung ist. Und jetzt bin ich aber noch nicht in großen Talkshows in Deutschland gewesen. Aber ja, gesunder Menschenverstand und sich, also wenn man gesunden Menschenverstand besitzt und sich so ein bisschen informiert und jetzt auch solche Auszüge von Ihnen dann hört, dann ist man noch motivierter, bestimmte Dinge auch einfach zu hinterfragen. Und das ist aber auch wichtig. Und das ist aber auch das dann wieder, was eine Demokratie von einer Diktatur unterscheidet, genau solche Dinge offen zu diskutieren zu können. Und wir stellen das jetzt öffentlich und dann können wir aber dafür auch natürlich andiskutiert werden oder können gegensätzliche Meinungen nochmal angebracht werden in den Kommentaren, was genauso wichtig ist. Ja, das ist mindestens genauso wichtig, solche Dinge dann anprangern zu dürfen. Ja, vielleicht noch eine Kleinigkeit zu den Medien, um es vielleicht auch nochmal mit einem Stück Humor abzuschließen. Ist es denn richtig, dass der Kim Jong-un 9 Holes in One gemacht hat? Also es gibt da, gab ja diese Nachricht, er hätte 9 Hole-in-Ones gemacht bei seinem allerersten Golfturnier. Das war in den 2010er Jahren, glaube ich, kam dieser Artikel raus. Wurde es tatsächlich so veröffentlicht?
Also ich glaube, diese Geschichte bezieht sich nicht auf Kim Jong-un, sondern auf seinen Vater Kim Jong-il. Und ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich selber bin ein miserabler Golfspieler. Ich treffe immer den Ball nicht. Von daher weiß ich, dass es schwer ist. Also so weit bin ich. Und ansonsten, na, über sowas weiß ich nichts. Aber das ist halt, wissen Sie, das ist so eine Art von Geschichten, über die würde ich am liebsten gar nicht mehr reden wollen in Bezug auf Nordkorea, weil da gibt es ja nämlich andere Sachen. Aber das ist das, was ich irgendwie ganz zum Anfang vor gefühlt 7 Stunden mal gesagt habe. Das ist diese Karikatur, die wir uns da schaffen. Und auch ein bisschen dieses uns selbst erheben über die andere Seite, damit wir uns besser fühlen. Ja, das ist ja lächerlich, kindisch, offensichtlich nicht wahr. Wobei, ich glaube, Donald Trump hat auch gesagt, er ist irgendwie der größte Golfspieler der Welt oder so ähnlich. Ja, oder zumindest in diese Richtung geht's.
Also, ja, er sagt viele Superlativen. So weit, ja, das ist
nein,
richtig.
Aber ich bin mir gar nicht mal sicher, ob Kim Jong-un oder Kim Jong-il jeweils sowas über sich selbst gesagt haben. Keine Ahnung, also das ist halt auch, da wird so viel Müll verbreitet zum Teil, man kennt sich dann am Ende gar nicht mehr aus. Aber an der Stelle ist es auch ehrlich gesagt wurscht.
Ja,
ob er
ist es
hat oder nicht und ob er es gesagt hat, ja, glaube ich nicht.
Genau. Also offensichtlich kann es nicht stimmen, aber mich hätte jetzt interessiert, ob Sie es wissen, ob es tatsächlich dann auch so in den Medien oder Nachrichten dann in Nordkorea verkündet wurde oder ob das tatsächlich auch was fabriziert ist oder was nicht fabriziert ist, vielleicht der falsche Ausdruck, etwas aus dem Zusammenhang gerissen ist, was dann bei uns veröffentlicht wurde. Okay. Jetzt haben wir sehr, 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 sehr lange und sehr intensiv schon über Nordkorea gesprochen. Gibt es noch was, was ganz, ganz wichtig ist? Mir würde zum Beispiel dieses Arirana-Festival noch einfallen, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Was, wenn man die Bilder sieht, das ist dieses Festival, in dem sehr synchron getanzt wird und bestimmte Dinge aufgeführt werden. Das können Sie aber vielleicht noch mal genauer erklären. Sowas würde mir zum Beispiel noch einfallen, was ich extrem interessant finde, wie sowas koordiniert und choreografiert wird.
Also das nennt sich Arirang Festival, hat es seit ein paar Jahren schon nicht mehr gegeben. Wir wissen also nicht, ob es nochmal geben wird. Es nennt sich Massengymnastik. In der DDR hatten wir das unter anderem in Leipzig im Zentralstadion. Da nannte sich das, ja, so typisch deutsch, Osttribüne, also gar nicht so blumig. Da ist eigentlich das besteht aus zwei Teilen. Auf der Tribüne gegenüber den Zuschauern sitzen Menschen, oftmals Kinder, die so Bücher oder Farbtafeln vor sich halten und die verstecken sich dahinter und sind quasi menschliche Pixel, wenn man so will. Und die haben dann vis-à-vis so eine Art Code oder Anzeige oder Kommandotafel, sodass sie wissen, jetzt muss ich Seite 3 aufschlagen oder ich muss die nächste Seite aufschlagen, weil es ja bei jedem irgendwas anderes. Und aus der Ferne ergibt sich dann plötzlich ein Bild. Das gab es in Südkorea übrigens auch, da haben wir Bilder und das machen die Amerikaner beim Football interessanterweise auch. Da nennt sich das Card Stunt, wenn das mal jemand googeln möchte, Card Stunt, so wie Stuntman. Also diese Idee, der optische Effekt ist einfach groß, wobei die Nordkoreaner das schon zur Perfektion gebracht haben. Auch zum Teil klappen die das auf und zu, sodass sich so ein dynamischer Effekt auch zum Teil ergibt. Also ist ganz faszinierend gemacht. Und auf dem Spielfeld davor finden entsprechende Tanzperformances statt, zum Teil von tatsächlichen Tänzerinnen und Tänzern oder auch Sportlern, die da irgendwelche Übungen machen. Und in Nordkorea hat das, also ich war, weiß ich nicht, wie oft, ewig oft war ich da über die Jahre hinweg. In einem meiner Bücher habe ich mal ein ganzes Kapitel geschrieben über dieses Arirang Festival, das einfach mal durchexerziert, was da so passiert, Bild für Bild. Die Geschichte, die dahinter steht, das geht ja über 90 Minuten. Und immer zack, zack, ein Bild nach dem anderen. Da ging es um die Landesgeschichte, die Befreiung des Landes von den Japanern, wie Kim Il-sung entstanden ist, als die Sonne am Horizont und das Land befreit hat. Und wie dann gab es das Kapitel mit dem sozialistischen Aufbau, wie alle ganz glücklich sind und dann die Äpfel wachsen und die kleinen Ferkelchen wachsen und die Hühner legen Eier und alle haben genug zu essen. Und dann war das Thema Wiedervereinigung, wo man dann auch klar, Propagandanachricht auch nach Südkorea gerichtet, der gesagt hat, lasst uns, komm, wir haben da die gleiche Sprache, die gleiche Kultur, das gleiche Blut. Man argumentiert da auch sehr auf einer rassischen Ebene, die wir Deutsche, wo wir schon Angst vor haben, weil wir ja aufgrund unserer Vergangenheit aus gutem Grund das nicht haben. Und dann je nach politischem Klima war mal die Völkerfreundschaft, bilaterales Verhältnis zu China und Russland, mal war es nicht so stark drin, je nachdem, wie gut das Verhältnis gerade war. 2013 war es zum Beispiel ganz schlecht, da haben die Chinesen im UNO-Sicherheitsrat sich enthalten bei einer Resolution, da waren die Nordkoreaner böse, haben mir auch gesagt, die haben uns verraten, die Chinesen, und kannst du dir das vorstellen? Ja, und das Ganze untermalt noch mit Musik und mit Gesang und so weiter und so fort. Ich persönlich fand es jetzt nicht so toll, aber ich weiß, dass westliche Besucher das immer total faszinierend fanden. Ja, das ist halt dieses Arirang-Festival. Aber im Einzelnen, weiß ich nicht, ob man da jetzt im Einzelnen drauf eingehen muss, da brauchen wir nochmal 2 Stunden für.
Ja. Okay. Alles klar. Ansonsten glaube ich, haben wir tatsächlich einen sehr, sehr guten Einblick nochmal bekommen, auch nochmal eine interessante Perspektive auf jeden Fall auf das Land, auch auf die politische Lage. Wo kann man auf Sie aufmerksam werden, wenn man nochmal ein bisschen mehr darüber erfahren möchte? Was bekommt man da auf Sie?
Also am besten mich nicht kontaktieren, bitte. Ja, es tut mir echt leid, ich will auch nicht arrogant rüberkommen oder so, aber Leute, bitte versteht, der Tag hat 24 Stunden, ich habe einen richtigen Job, für den werde ich bezahlt, ich muss mich um meine Studenten kümmern, ich muss ab und zu vielleicht auch mal ein bisschen was noch schreiben oder so. Ich schreibe relativ viel auf Englisch auf einer Website, die nennt sich 38 North, also 38 Nord auf Englisch. Ich habe in deutscher Sprache 2 Bücher für den breiteren Markt geschrieben, also die auch, so hoffe ich, lesbar sind. Die sind beim Online-Buchhändler ihres Vertrauens erhältlich und vielleicht auch beim Offline-Buchhändler. Das eine nennt sich, Gott, wie haben die das genannt, Nordkorea Innenansichten eines totalen Staates. Wobei mir es wirklich um den totalen Staat geht und nicht um den totalitären, das ist ein Unterschied. Und das andere, also das ist so ein bisschen das, wo, da fange ich mit der Geschichte an, schreibe auch was über das politische System, über die Verfassung auch und über die verschiedenen Säulen der Macht im Land, also Partei, Militär, Staat, schreibe dann was über die Wirtschaft, wie da zum Beispiel Bodenschätze extrem reich sind in Nordkorea, schreibe was auch über die Kooperation zwischen Nordkorea und dem Rest der Welt in diesem Bereich, über die Wiedervereinigung, wobei das natürlich jetzt hoffnungslos veraltet ist wegen der neuen Politik. Also mehr so dieses All you ever wanted to know and never dared to ask about North Korea, ja, das ist da so drin. Und das zweite Buch, das, was ich auch auf Deutsch geschrieben habe, was auch halbwegs lesbar ist, nennt sich Unterwegs in Nordkorea. Das ist kein Reiseführer, aber es ist ein Buch über meine verschiedenen Reisen, mehrere Dutzend, die ich nach Nordkorea unternommen habe, wo ich versucht habe, meine Eindrücke mal auch so in Anekdoten und alltäglichen Ereignissen zusammenzufassen. Ein bisschen auch mit ein paar Namen und Daten mit dazu, weil wenn man nach Nordkorea reist, und das war bis Ende 2019 ja noch möglich, dann weiß man oft gar nicht so genau, was sehe ich hier eigentlich, und da ist dann ein bisschen ein Hintergrund dabei. Ja, das kann man sich anschauen. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, braucht man mich eigentlich gar nicht. Es gibt inzwischen relativ viel über Nordkorea. Wenn man ein Buch findet, das wie ein Comic klingt, würde ich es vielleicht nicht lesen. Also bitte lesen, gerne, gar kein Problem, aber nicht davon ausgehen, dass das irgendwo ein Sachbuch ist, sondern das ist dann halt reines Entertainment. Das ist auch okay und da kann man auch drüber lachen, aber das muss es unbedingt nicht sein. Aber ansonsten wirklich einfach mal das eigene Gehirn einschalten und bei jeder Frage, die man sich auch selber stellt zu Nordkorea, mal Nordkorea austauschen durch Deutschland. Und wenn man dann merkt, die Frage ist nicht beantwortbar, dann kann man sofort extrapolieren, dann kann man das für Nordkorea auch nicht beantworten. Und wenn man jemanden trifft, der einem weismachen will, er hat alles verstanden, dann würde ich einfach weiter seppen, weil das geht nicht. Ein Land kann man nicht verstehen, sowieso nicht. Und ein Land wie Nordkorea, da ist das Ganze noch viel schwieriger. Also das, eine sachliche Beschäftigung mit dem Land ist immer ein sehr viel einerseits, andererseits und ich weiß nicht genau und so weiter. Das ist unangenehm, ich weiß schon, das ist natürlich schöner, wenn man einfache Antworten bekommt, aber ich glaube, wer sich so einen Podcast anhört, ist über dieses Stadium schon hinweg. Das ist halt kompliziert und es erfordert auch einen entsprechenden Einsatz und die Bereitschaft und den Willen, auch Zeit und Hirnschmalz zu investieren, um sich damit auseinanderzusetzen. Es lohnt sich, weil man viel über Nordkorea lernt, aber wie ich auch versucht habe, deutlich zu machen, auch wenn man viel über sich selbst lernt und über viele andere Themen. Und das ist es auf jeden Fall wert.
Perfekt. Alles klar. In dem Sinne, Herr Frank, vielen, vielen Dank für diese Zeit, die Sie sich genommen haben, diese 2,5 Stunden, die wir jetzt doch schon sprechen, mit mir und mit den Zuschauern natürlich auch so ein Stück weit über Nordkorea zu sprechen. Ich danke Ihnen vielmals und dann jetzt auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende und ich bin gespannt aufs Feedback. Tschüss an die Geräte.
Danke, ciao.